Kann man nicht leicht beheben, über den Dorfhüher weg, Hüher weg.
Einfach mal luppen.
Ja, da sind wir wieder bei Einfach mal Luppen und wir haben ihn ja letzte Woche schon groß angekündigt hier. Ein Gast, mit dem Felix und ich beide zusammengespielt haben. Das kommt nicht häufig vor, ist aber und bleibt auch besonders. Und er hat uns schon verraten, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat uns ab und zu mal hier in diesen Podcast reingehört zuletzt. Und wir nehmen das mal als Kompliment, dass er trotzdem nicht abgesagt hat. Also herzlich willkommen, Nils Petersen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Nils.
Hi Toni, hi Felix. Danke, dass ich dabei sein darf. Also wie du schon gesagt hast, bin gut vorbereitet. Ich hoffe, bin ein guter Gast am Ende.
Da gehen wir stark von aus. Da haben wir meistens einen guten Riecher gehabt bisher bei der Auswahl. Ja, Felix, hallo.
Hallo, Toni. Ne? Schön,
der
schön dich zu hören.
Vollständigkeit halber.
Schön, ja, dich zu hören.
Ja, ist gut jetzt.
Bist du auch gut vorbereitet?
Ich gehe stark davon aus. Wir wollen ja gute Gastgeber sein, ne? Wir geben mir größte Mühe, gebe ich mir.
Ja gut, dann fange ich mal an mit einem guten Gastgeber und stell mal eine ganz wichtige Frage, Nils. Wie geht's dir denn?
Du, mir geht's sehr, sehr gut. Witzigerweise habe ich auch das Gefühl, wir beide führen so ein ähnliches Leben, so, also beruflich zumindest.
Dann geht's dir wirklich gut.
Sieht doch echt gut aus, muss ich loben. Gut gehalten. Ja, ich mache keinen Sport, ich habe Zeit für Sport, ich gucke gern weiter Fußball. Früher halt 80 Minuten von der Bank, jetzt halt 90 Minuten auf der Bühne. Und es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Bin immer noch irgendwie im Fußball tätig, halt anders
oder anderweitig. Halt ohne Tor nach Hause mittlerweile.
Ja, das ist das Einzige.
Das ohne Einzige
und ohne Prämie.
Richtig.
Das, klar, fällt alles weg. Also eigentlich, ich kann mich echt nicht beschweren, muss ich sagen. Logisch ist ein neues Leben, ne? Also man hat nicht mehr diese Struktur, diese Orga. Man muss sich irgendwie selbst dann kümmern um seinen Kalender, um seine Termine, um sein Einkommen, alles, was dazugehört. Und das war schon echt ein Privileg, 16 Jahre lang am Ende.
Ein Privileg oder auch, also da mal ganz kurz rein, ein Privileg oder auch irgendwo ja auch ein gewisser, ich meine, ich kann ja jetzt noch nicht von der Erfahrung von nach der Karriere sprechen, aber irgendwie wünscht man sich ja auch, also während der Karriere wünscht man sich ja eigentlich so dieses Selbstständige, ne, dieses auch sich nicht unbedingt vorschreiben lassen zu müssen, wann man jetzt Mittag isst oder wo man wann zu sein hat. Ist das dann nach der Karriere manchmal, dass sich das umdreht, dass du denkst, okay, früher hatte ich wenigstens eine feste Zeit und habe dann auch was bekommen und muss mich nicht drum kümmern?
Also ich bin zum Glück, glaube ich, schon immer so ein bisschen gut organisiert und strukturiert, kriege das echt gut hin. Auch zum Glück bin ich in kein Loch gefallen, weil ich genug zu tun hatte, genug Anfragen hatte. Hatte ja dann auch noch ein Buch direkt nach Karriereende rausgebracht, dann hast du ja natürlich schon mal irgendwie ein bisschen was zu tun. Und das war schon relativ wichtig, aber dann habe ich witzigerweise gemerkt, dass ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr raus bin und nicht mal richtig runterfahren konnte. Mhm. Und ja, aber will mich auch nicht beschweren. Aber was du meinst, ist schon logisch, das war natürlich ein dankbares Leben, ja, dass dir Sonntag kam die Mail, das und das anziehen, das und das, da und da ist ein Treffpunkt, da und da ist ein Hotel, muss ich um nichts kümmern, steigst einfach im Bus, weißt manchmal gar nicht, wo du irgendwo bist, hatte auch was.
Alles richtig.
Aber jetzt muss ich sagen, ich bin noch nicht so lange raus, also ich genieße es noch, diese Freiheit, das ist ja halt dank unserem Fußball auch möglich, dass man da auch mal eine Zeit lang ein bisschen überbrücken kann und auch mal sagen kann, man kann mal ein paar Sachen auch ausprobieren, wo man es dann auch am Ende sieht, ja.
Ja, du warst ja sowieso schon so, du warst ja einer von den komischen Fußballern, die schon während der Karriere irgendwie versucht haben, auch noch ein bisschen was anderes zu machen, ne?
Ich kann mich an eine Busfahrt bei Bayern erinnern, da hat mich David Alaba ganz schief angeguckt, was ich da lese.
Ja, naja, also, aber auch nur, weil er neben dir saß, das hätten alle anderen auch getan, die da im Bus saßen.
Ich habe Karten gespielt, ja.
Möglicherweise.
Ohne Einsatz.
Da aber nur um die Ehre, wie wir wissen.
Ja, nur um die Ehre. Das ist ja immer so, wenn du hinten mit den Kroaten Mandzukic und Ole spielst, ging es immer nur um die Ehre.
Zum einen hat der Wasserflaut Pranjic, Timoschuk, die das auch alle hinten.
Ja. Oh ja. Ja, ist korrekt.
Gut, wollen wir das nicht weiter ausführen, das könnte sonst in die falsche Richtung gehen. Ja, du sagst, du bist dann schon so ein bisschen in diesem Alltag angekommen, hast es aber auch gesagt, du hast ein Buch jetzt geschrieben oder schreiben lassen, würde ich jetzt mal sagen,
schon geschrieben.
Krass. Wie läuft das ab, wenn man so ein Buch schreibt? Also da die Erfahrung haben wir, Toni und ich, auch noch nicht.
Also ich kann es echt empfehlen, ist cool, wenn man echt mal so in Erinnerungen schwelgen kann, mal sich zurückerinnert, aber du brauchst natürlich Hilfe. Ja, jemand, der strukturiert, der sagt, Mensch, darüber brauchst du nicht schreiben, das ist Käse, das interessiert keinen, red mal über Geld, red mal über, was geht denn in deinen Kopf ab oder nimm mal den Leser mit in die Kabine, in deinen Kopf, hinter das Tor, wo du dich warm machst. Muss man ja irgendwie dann hinkriegen, so auf 180 Seiten oder so, dass das dann irgendwie spannend bleibt. Ja, da braucht ich schon ein bisschen Hilfe und dann hockst du halt irgendwo im Auswärtsspiel im Hotel und und schreibst dann halt Kapitel für Kapitel und dann kommst du schnell in so einen Flow. Also ich hatte fast 2 Jahre Zeit dafür. Hab dann halt nochmal verlängert, nochmal 1 Jahr, damit ich nochmal ein bisschen Zeit habe. War ganz clever, ja.
Aber hast du dann wirklich schon während du ja noch aktiv gespielt hast, hast du das Ding geschrieben,
ja,
ne?
Ja, ja. Also ich habe wirklich schon, ich glaube, sogar noch 2-mal verlängert danach, jeweils 1 Jahr. Relativ früh mit begonnen, aber halt, weil ich jemanden hatte, der mich in den Arsch getreten hat, der immer gesagt hat, komm, jetzt komm aus dem Knick, jetzt bist du 32, wirst bald aufhören, fang mal an. Und jetzt bin ich echt dankbar, dass dann irgendwann wirklich so viel Arschritte bekommen habe, dass ich dann auch angefangen habe, weil das war echt cool, dass ich danach wirklich dann so ein bisschen auch was zu tun hatte.
Ja, das Buch heißt Bankgeheimnis, Selbstgespräche eines Fußballers. Jetzt kannst du hier nochmal ein bisschen Werbung machen oder ist nicht nötig? Ist schon alles ausverkauft?
Ich habe wirklich schon gestaunt, dass euer Titel war letzte Woche irgendwie Bankgeheimnis. Und dann noch Kreisklasse dahinter.
Ja, das ist ein Zufall. Ja.
Das war in der Datenzufall, aber keine Vorbereitung.
Ich dachte schon, das war die Rezension. Die Rezension.
quasi, aber nee, es war in der Tat. Aber da wiederholen wir eigentlich nachher nochmal, das machen wir nachher nochmal eine Frage, die uns gestellt wurde letzte Woche. Die reichen wir auch nochmal weiter an dich später und daraus resultierte dann der Folgentitel eigentlich so ein bisschen als Hintergrund, dass wir beide gesagt haben, irgendwie auf der Bank, so braucht man sich jetzt nicht vorstellen, dass da alle hochkonzentriert sitzen, also auf der Bank sind eigentlich alle gleich Kreisklasse und erzählen nur Scheiße und so, also das ist aus unserer Erfahrung und dementsprechend der Titel, ja, es war ganz witzig, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, lass die Chance nicht verstreichen. Außer du sagst jetzt wirklich, da kann man nichts mehr kaufen von diesen Büchern, aber ich denke, ein paar gibt's ja immer noch, ne?
Ja, du.
Deswegen, also, sag doch mal, warum man dieses Buch denn lesen sollte. Das hast du ja ein bisschen schon, sag ich mal, dass er jemand ein bisschen an der Hand hattest, thematisch so ein bisschen, aber ich glaube, für Fußballer an sich sowieso interessant, aber jetzt als Außenstehender, warum sollte man dieses Buch lesen?
Du, ich habe ganz oft das Feedback bekommen, dass ich so für bestimmte Werte einstehe, dass man da sich so ein bisschen Respekt erarbeitet hat durch dieses Joker-Dasein, dass man da wirklich immer auch viel aushalten musste, ja, geduldig sein musste. Mhm. Es ist keine Autobiografie in dem Sinne, ja. Dafür habe ich immer gesagt, wäre ich auch wahrscheinlich zu langweilig. Da musst du halt irgendwie Ibrahimovic oder Balotelli Buch kaufen oder mit deiner Vita ist es was anderes. Aber bei mir ist es so, ich stand halt für dieses...
Tony macht halt einen Kinofilm drauf.
Stimmt.
Oder hat
einen gemacht. Ja, da muss ich nichts schreiben.
Und dann, genau, versuche ich halt den Leser, die Leserin dann halt wirklich mit in meinen Kopf zu nehmen, was dann hinterm Tor passiert, auf der Bank passiert, warum ich mir das vielleicht auch so angeeignet habe, diese Geduld, dass ich da immer trotzdem auch so erfolgreich war und ja, einfach, für mich war das größte Kompliment, wenn dann wirklich Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, mein Kind liest eigentlich überhaupt nicht oder mein Mann liest überhaupt nicht, aber dein Buch hat er verschlungen und dann habe ich immer gemerkt, dann hat man auch das eine oder andere vielleicht dann doch richtig gemacht, ja, und dann auch keinen Halt vormachen vor Themen wie Geld oder so, ja, also das ist ja eh bei uns Fußballer immer das Totschlagargument, dass wir alles ertragen müssen und dann kannst du auch mal so offen auch drüber reden, ja.
Ja, wir werden auf jeden Fall da nochmal auch hier in dieser Folge in den Shownotes einen Link reinstellen, wo man Richtung dieses Buches gelangt und können das wirklich nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zu der Frage, Felix. Liest du das doch mal vor, die Nils jetzt aber trotzdem nochmal beantworten muss. Wir haben das ja getan schon.
Die war relativ lang, deswegen lese ich jetzt mal den wichtigen Teil der Frage. Ja. Die war erst an uns gerichtet, jetzt an dich, Nils. Hast du eine witzige Geschichte auf der Bank zu erzählen? Sei es bei Interaktion mit euren Kollegen, dem Staff, den Schiris, den gegnerischen Spielern, den heimischen oder Auswärtsfans? Die Frage kommt von Sidi aus Forsting, der erinnert sich noch an eine Geschichte von Real, die lassen wir jetzt auch mal weg, wer die hören will, der kann nochmal in die letzte Folge reinhören, aber hast du da eine witzige Geschichte, Nils? Du hast das ein oder andere Spiel auf der Bank verbracht, auch da kommen wir später nochmal zu, gibt es da so eine Story, die dir jetzt sofort in den Kopf kommt, die witzig
ich war? Finde, bei der Frage kann man vor allem noch ergänzen, in Nils seinem Fall kann man auch irgendwie was zum eigenen Trainer natürlich auch sagen, ne?
Ich wollte gerade loslegen. Nee, es war echt, ist echt witzig, dass Christian Streich, der war jetzt 8 Jahre, sagt er, vor mir oder stand vor mir oder gestikulierte vor mir. Und der hat mich immer angeschrien, wenn Chico Höfler scheiße geschossen hat, weil ich mit Chico gut befreundet bin. Und wenn er halt dann irgendwie 3 Meter drüber geschossen hat, hat er mich angeguckt. Ich sage, was macht der? Und so. Und dann, also hat mich dann immer angeschrien. Aber ich glaube, der musste halt irgendwo seine Emotionen rauslassen. Und dann musste ich immer so ein bisschen ein Stück weit beruhigen. Oder auch manchmal, keine Ahnung.
Und was mache ich hier?
Ja, genau. Ich bring mich doch, ich mach das Ding. Nee, das war echt immer ganz witzig. Und dann auch manchmal, wie wir uns dann so angegrinst haben, manchmal so. Selbst auch in emotionalen Momenten oder so, dann glaube ich, er hat manchmal oft oder sehr oft den Kontakt, hatte ich das Gefühl, zu mir gesucht, auch einfach nur so, weil ich glaube, ich auch so die größte Konstante, mehr als jeder Physio auf der Bank war, ich war ja immer eigentlich dabei, das war, glaube ich, war für, ich hatte immer das Gefühl, ich war vielleicht für ihn auch ein kleiner Ruhepol auf der Bank, ja.
Deswegen hast du nicht gespielt von Beginn an.
Wahrscheinlich.
Hat nichts mit Joker zu tun. Er brauchte irgendeinen, so wie so normal, haben so ein Handkissen, wo sie drauf.
Aber ich muss Toni recht geben. Auf der Bank ist schon geil. Also, es war dann auch echt so, dass ich war ja immer auf der Bank. Und wenn er dann gesagt hat, ah, vielleicht spielst du von Beginn an, dachte ich, oh, jetzt kann ich das noch, ne? Weil du bist halt in so einem entspannten Modus. Du hast ja auch einen anderen Appetit vorm Spiel. Also, sowas bei mir immer. Ich konnte viel mehr essen, wenn ich nicht gespielt habe. Ich war halt angespannter, wenn ich gespielt habe. Vielleicht, weil es so selten der Fall war. Du warst dann auch in der Kabine, war ich angespannt. Also, ich war da jetzt nicht, ja, also ich war schon sehr locker in der Kabine dadurch.
Du wirst es ja auch immer, sag ich mal, 20 Minuten, ja, dann meiner ein und dann mache ich einfacher noch einen, als wenn ich von Anfang an spiele.
Ja, du musst trotzdem die Läufe machen, trotzdem nächsten Tag trainieren. Ja, wenn du toll gemacht hast, hast du es ausgehalten, ansonsten hat es trotzdem genervt. Witzigerweise hat mir heute Florian Bruns, der Co-Trainer, noch geschrieben, heute ist Spielersatztraining 1-gegen-1, falls ich Lust hätte. Das ist das Schlimmste, 1-gegen-1, das schlimmste Training, ja.
Aber ja, auch so ein typisches Spielersatzding.
Ja, und jetzt mittlerweile auch ja, so hier auf, nicht. Auf so ein Korridor und sowas.
Also hier auf jeden Fall nicht. Das trauen sie
da
sich nicht.
Da entscheidest du doch, oder, was ihr macht?
Aber das trauen sie sich nicht. Bei denen, die dann eh schon nicht begeistert sind, die dann noch so zu ärgern, das passiert nicht.
Ja, Nils, du bist ja auch aktuell so ein bisschen als Konkurrent von mir unterwegs, als Experte, machst da bei Prime in der Champions League ein paar Sachen, kommst ja auch ganz gut rum. Erstmal, wie gefällt dir das und ist das denn auch wirklich aktuell so eine Phase bei dir des Ausprobierens? Also du probierst alles mal aus, wir haben kurz vorher gesprochen, Trainer noch nicht, aber so, dass du sagst, komm, das, was jetzt so an Anfragen reinkommt, an Möglichkeiten, das probiere ich alles mal
ja,
aus.
Ja, also Trainerdasein habe ich schnell ausgeschlossen, einfach, kennst du selber, ich war jetzt 16 Jahre unterwegs, dann bist du irgendwann froh, wenn du mal eine Heimat findest, ja, und dann willst du die auch irgendwie festhalten, als Trainer wird es schwierig, klar, ja. In Freiburg hat man da vielleicht manchmal Glück, dass man länger Trainer sein kann, aber wer weiß, wie lange Christian auch noch da ist, da sind auch einige andere noch, die da natürlich in Frage kommen und habe ich schnell ausgeschlossen, Management hätte ich Bock, da möchte ich mich dann auch jetzt, mache ich so ein Kompaktstudium Richtung Sportmanagement, was ja auch viele machen, einfach um dann auch breit aufgestellt zu sein. Dann dieses Arbeiten im Fernsehen finde ich mega geil, weil du, ich durfte nicht so viel in der Champions League spielen, aber wenn jetzt irgendwie außen deinen Senf dazugeben darfst und hockst in der ersten Reihe und darfst darüber urteilen, das ist geiles Arbeiten. Also das macht echt Bock. Ne? Ich liebe halt auch Fußball gucken. Das größte Hobby ist für mich Samstagabend dann gucken von FUPA bis Livescore, alle Ergebnisse, die es gibt halt und Statistiken, Ex-Kollegen und das ist wie ein Hobby. Dadurch kenne ich mich, glaube ich, auch ganz gut aus im Fußball. Und wenn du dann das noch beruflich damit verbinden kannst, ist das, boah, geiles Arbeiten.
Ja, das glaube ich schon, total. Dass es Spaß macht. Hast du ja auch vor allem, gerade bei Prime, sind das auch nicht die schlimmsten Spieler, ne, die da dabei haben gerade. Und das glaube ich. Gehen wir mal ein bisschen, ein kleines Stück zurück, bevor das mit Champions League und auch mit Freiburg. Und zwar, ja, in den Zeitraum 1993 bis 2001. Nämlich nach Wernigerode. Wer kennt es nicht? Wir natürlich selbstverständlich, das ist ja klar. Ne?
Da waren wir früher im Urlaub hingefahren in Harz. Schön auf dem Brocken.
Ich sag ja, das ist ja auch uns allen bekannt. Also das ja.
Uns Ossis, oder was sollst du sagen?
Ja, so kann man das sagen. Mal ganz allgemein deine Erinnerung an diese Zeit von einmal deine Anfänge des Fußballs. War das Fußball von Beginn an, hast du das irgendwo mitbekommen? Wurdest du irgendwo reingedrängt? Und wie waren so ein bisschen die Anfänge? Wie erinnerst du dich heute daran?
Also das ist schon sehr vaterlastig, würde ich sagen. Ne? Der war ja auch Fußballtrainer. Wir sind direkt, als ich geboren bin, haben wir daneben im Sportplatz gewohnt. Das war da irgendwie naheliegend, dass ich dann auch da reingepresst werde, sag ich mal, ja, weil ja. Glaube ich, der Traum eines jeden Vaters irgendwo den Fußball zur Leidenschaft zu haben.
Ja, kennen wir.
Bei euch brauche ich nichts erzählen. Und dadurch wirst du dann eigentlich auch dahin geprügelt, ja. Also wenn mein Vater jetzt irgendwie gesagt hätte, du spielst Blockflöte, hätte ich wahrscheinlich Blockflöte heute gespielt. Aber so bin ich halt zum Fußball gekommen, ne? Das war das Glück. Ja, und dann hatte ich echt eine geile
Damit
Zeit.
Damit hättest du jetzt aber noch nicht aufhören können.
Nee, das wäre noch peinlich. Ja, und ansonsten wunderschöne Kindheit gehabt, muss ich echt sagen. Also da bin ich echt sehr, sehr dankbar. Ihr kennt es ja selber. Wirklich Eltern alles investiert, ja, jeden Tag zum Training gefahren, irgendwo dann noch ein paar Örtchen weiter, wo es dann mal ein bisschen höherklassig wurde, im bestimmten Bereich und schöne Schulzeit gehabt. Also ich bin halt immer wieder auch gern zu Hause. So, ich muss auch sagen, 3-4 Tage, dann bin ich auch gerne wieder in Freiburg.
Ja, weg, aber
ja. Jetzt habe ich natürlich nach der Karriere mehr Zeit, ne, mal nach Hause zu fahren. Jetzt ist ja nicht so, dass ich Dienstag schon daran denken muss, Samstag fit zu sein. Ja. Dann stürzt mich nicht, wenn ich mal irgendwie 600 Kilometer durch Deutschland fahre. Und ja, einfach schöne Erinnerungen. Meine Schwester ist halt 4 Jahre älter. Die war auch Fußballerin, auch im Internat gewesen später. Und das war halt perfekt, weil die war halt besser als ich natürlich mit 8, 9 oder so, wenn ich 4, 5 war. Und dann, aber hatten wir immer so ein Niveau dann am Ende, bisschen angeglichen. Das hat mir gut getan. Du und dann immer auf den Bolzplätzen, Spielplätzen groß geworden. Ja, wenn ich heute mal an den Spielplätzen vorbeifahre, denke ich immer, warum spielt ja keiner so geile Plätze? Aber klar, wir hatten natürlich auch keine Handys, nix, ja.
Ja, das ist schon ein richtiges und wichtiges Thema. Wann hast du für dich so, oder zumindest drumherum, hast dein Vater angesprochen, wann wurde da so ein bisschen festgestellt, dass da jetzt nicht nur die Lust da ist, sondern auch irgendwo ein gewisses Talent? Also das eine ist ja Talent, das, was man sich erarbeitet, aber am Ende der Tage, um es ja zu schaffen nachher, glaube ich, ist es keine Frage, dass man ein bisschen was von beiden auf jeden Fall braucht. Wann war das so ein bisschen offensichtlich, und ist es auch so, dass du schon immer irgendwie Stürmer gewesen bist?
Also in der Jugend war ich noch relativ zentrales Mittelfeld unterwegs, auf der Position immer noch gespielt, aber das war ja auch dann früher so im kleinen Bereich, ja, da hast du noch Anschluss gehabt und hast durchgedribbelt am Anfang, das waren noch andere Möglichkeiten. Irgendwann muss man natürlich seine Position finden, und hab dann irgendwie ein Näschen gehabt, einen Riecher, hab dann gemerkt, dass ich in der Box ganz gut bin. Und mein Vater hat natürlich mal sehr viel von mir gehalten. Das heißt, er hat mich mal sehr stark geredet. Ich war eigentlich mal eher ein Zweifler. Also auch bis zum Ende der Karriere war ich jetzt nie von Selbstvertrauen geprägt. Ich habe nie gedacht, jetzt ich werde der große Profi oder schaff's mal in die dritte, zweite, erste Liga. Und das kam dann irgendwie alles peu à peu. Hatte auch Glück, dass ich mal ein paar Trainer hatte, die offensiv gedacht haben und irgendwas auch in mir gesehen haben, weil ich war ja nie der Schnellste, der Größte, der Kräftigste. Und ja, dann waren echt viele Spieler, die weitaus mehr Talent hatten, die dann ich aber irgendwie dann doch überholt habe mit der Zeit. Und ob in der B-Jugend, in der A-Jugend, ich saß viel auf der Bank auch, war dann selbst überrascht, dass ich dann so eine Karriere noch am Ende genommen habe, ja. Ich meine, weil einmal bist du dann, spielst du mal dritte Liga, dann bist du mal im Kader von der zweiten Liga und so, dann denkst du immer schon, das ist jetzt die Endstufe. Und ja, hatte Glück, dass ich dann halt doch so viel Talent hatte in der Box, dass ich dann viele, viele andere überholt habe, ja.
Du sagst es, Profi-Debüt quasi in der zweiten Liga, bei Karlsruhe Jena damals, da dann aber für dich trotzdem. Ich meine, du hast gesagt, du hast ein bisschen gezweifelt, aber wenn man irgendwie da ankommt, da irgendwie das Vertrauen geschenkt bekommt, war das doch so ein Moment für dich, wo du gesagt hast, okay, das wird vielleicht doch besser hier, diese ganze Geschichte, als ich gedacht habe. Und wo hast du auch zu dem Zeitpunkt vielleicht gedacht, okay, wo kann das noch hingehen? Also das muss ja hier nicht das Ende sein eventuell.
Ja, ich war halt 18, 19, 20 in dem Alter. Ich hatte mal einen Trainer, der mir gesagt hat, Fußball ist wie so eine Ausbildung. Ja, du brauchst 3 Jahre, ehe du dich an Männerfußball gewöhnt hast. Und das habe ich da auch immer in dem Moment noch so gesehen. Ich habe da einfach jeden Einsatz, jedes Tor so krass genossen. Das weiß ich noch. Es war,
ja, klar,
keine Ahnung, auf dem Betzenberg schießt du mal ein Tor oder so. Das ist, da denkst du, bist der Größte der Welt in dem Moment, ja. Ja, also das war für mich das Nonplusultra. Ich meine, in die Schule zu gehen, du bist Zweitligaspieler, ja, oder hast dann Freitag, warst nicht in der Schule, weil du irgendwo ein Zweitligaspiel hattest, das war schon richtig, richtig geil und habe ich sehr genossen, aber trotzdem nicht daran gedacht, dass ich jetzt dauerhaft, also ich habe eher gedacht, so geil, jetzt bin ich oben angekommen, jetzt was kann ich alles tun, um da zu bleiben, und nicht so dieses Selbstverständnis in mir gehabt zu sagen, ja klar, also jetzt bin ich hier und jetzt mache ich ein paar Tore und dann wird schon so weitergehen. Das hatte ich selten in meiner Karriere, muss ich sagen. Also das hatte ich das erste Mal tatsächlich in Cottbus, als dann ein Trainer mal zu mir gesagt hat, ja Pele Wollitz, die nächsten 5 Spiele spielst du alle von Beginn an, egal wie du spielst. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, krass, ich bin so ein Spieler, echt, ich brauche das, ich brauche Vertrauen, dann bin ich gut. Ja,
ich glaube, das ist ja ein Großteil der Spieler so gestrickt. Ich glaube, das ist das, was kein Spieler, beziehungsweise was alle ein Stück weit brauchen, ne? Das ist auch das Gefühl zu haben, auch ein paar schlechte Spiele machen zu können.
Gerade als Stürmer, naja, weil ich bin ja auch so ein Vollstrecker, bin angewiesen auf Vorlagen.
Ja, Stürmer oder auch einfach allgemein junger Spieler, ne? Glaube ich, ich hatte das damals ja das erste Mal bei Jupp in Leverkusen, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, wenn du jetzt mal 2, 3 schlechte Spiele machst, dann macht das hier nichts, ne? Das war halt vorher, zumindest in der ersten Bayern-Zeit, anders. Nachher war es was anderes, weil man als anderer Spieler irgendwie wieder zurückgekommen ist. Aber klar, damals gab es logischerweise so eine Garantie für einen 17-Jährigen nicht, dass wenn du hier 5-mal scheiße spielst, ist egal, dann spielen ja die anderen auch alle trotzdem nicht, ne? Das hast du nicht. Und da habe ich auch gemerkt, dass das auf jeden Fall dir sehr viel gibt. Für dich, der, ja, glaube ich, absolut große Durchbruch, glaube, da braucht man nicht drum herum reden, war in Cottbus, wo du in der zweiten Liga Torschützenkönig geworden bist mit 25 Toren. Ich glaube, da brauchtest auch du nicht mehr zweifeln daran, dass du ein paar Tore machen kannst. Bist dann im Sommer zu Bayern München gewechselt, hast aber davor im Februar nochmal verlängert in Cottbus. So, und das war doch mit Sicherheit, damit Energie noch ein bisschen Geld bekommt, ne? Da brauchen wir jetzt hier nicht drum herum reden.
Ja, ja, ja. Das war aber fast ein Entgegenkommen von Energie trotzdem, weil sie gesagt haben, verdienst du mal ein bisschen Geld dann, ein bisschen mehr noch die paar Monate. Und wir hatten eine feste Ausstiegsklausel damals drinstehen von 2,5 Millionen und die war auch fair. Sie hätten auch irgendeine Summe reinschreiben können und hätten auf irgendein ausländisches Angebot gehofft. Und das war eigentlich damals auch ein faires Angebot.
Weil ja, das kam ja dann aus Cottbuser Sicht zumindest. Ja. Das Angebot aus dem Ausland.
Ja, nee, aber war, also muss ich echt einen Hut ziehen, das war immer faire Verhandlungen. Also auch vorher, das habe ich auch im Buch geschrieben, dass dann der Verein einfach mal ein Gehalt angepasst hat, ohne irgendeine Verlängerung, ohne was, so, weil sie einfach gesagt haben, du bist zu gut, du verdienst zu wenig. Hm. Habe ich da zum ersten Mal so gespürt, krass, das so sowas gibt's im Fußball, Dankbarkeit. Und nee, also es war keine Unsumme, die sie damals verlangt haben für den Torschützenkönig aus der zweiten Liga, für den deutschen Jungen. Ja,
ja, vor allem auch aus der anderen Sicht gesehen, das ist ja für Bayern, sagen wir mal, stemmbar gewesen.
Ja, es war allgemein, glaube ich, damals trotzdem, klar, also wir werden ja heute wahrscheinlich auch raushören, dass wir da nichts gewonnen haben, aber es war zum Beispiel damals trotzdem gut, weil Bayern ja trotzdem mit Gomez und Olic ein paar Stürmer hatte und dann hast du halt noch einen Jungen dazu genommen, der jetzt da nicht rummosert und Mario in Ruhe lässt, also das hat schon gepasst alles, ja.
Ja, ja, nee, absolut, ich meine ja auch aus Bayern Sicht ist Bayern ja, sag ich mal, es ist damit ja auch kein großes Risiko. Also Cottbus hat es gut getan und Bayern geht kein großes Risiko, weil sie ja auch wussten, kommen wir jetzt ja gleich nochmal drauf, es kann funktionieren, so wie wir wollen, oder es funktioniert nicht und dann bekommen wir mindestens das gleiche Geld wieder, weil er einfach ein Spieler ist, der auch, ja, woanders jemand, der Tore macht, wird immer interessant sein und bleiben und vor allem.
Ja, du hast ja Wiederverkaufswert.
Genau, das meine ich.
Ja.
Aber trotzdem, ein Wechsel von Cottbus zu Bayern München wird's ja, jetzt mal ganz kühne Prognose, so schnell erstmal auch nicht mehr geben. Wie ist das damals abgelaufen? Ich meine, du sagst, du warst so ein bisschen auch ein Zweifler und dann kommt ein Angebot von Bayern München. Wie war da auch so deine Entscheidungsfindung, das zu machen? Nicht, dass man jetzt sagt, Bayern, nee, will ich nicht oder so. Ich meine, da kann man ja schwer Nein sagen, aber hast du da für dich direkt eine Überzeugung gehabt, das mache ich?
Eigentlich nicht. Die kamen eher von außen, auch so ein bisschen Berater, vaterlastig, die gesagt haben, ey, Bayern München, die beste Firma in Deutschland, fragt an, dann, wenn die Chance hast, da mal zu spielen, mach das. Ich sag heute auch, ohne Vergleich zu haben, dass es die richtige Entscheidung war, ja, den Weg zu gehen, den Schritt zu gehen. Aber klar, ich mit meinem wenigen Selbstbewusstsein damals mit 20 Jahren oder so von Cottbus aus der zweiten Liga, kommst du in diese Kabine, wo nur Nationalspieler hocken und klar, das war dann schon schwierig für mich. Also ich habe den Sommerurlaub jetzt nicht so genossen. Also ich habe mich drauf gefreut, ja, Teil dieser Mannschaft zu sein und kriegst ja auch 1 Million Nachrichten und jeder findet es geil und 8 Millionen Interviews und aber das war auch trotzdem auch ein Druck für mich. Also ich habe da auch einen Druck gespürt, obwohl ich ja eigentlich keinen hatte, weil die Erwartung nicht riesengroß war. Ich fand es ja auch krass, dass sie mir trotzdem auch wenn es manche Riesenbedeutung hat, aber sie haben mir die Rücknummer 9 sofort gegeben und so, also wollten sie ja von extern auch dafür sorgen, mich ein bisschen zu pushen, vielleicht auch, weil sie schon wussten, wie ich ticke. Ja, aber es war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also auch das Jahr mit Jupp Heynckes und so. Aber du kommst dann halt, ich weiß noch, wir hatten ein öffentliches Training in der Allianz Arena, da kommen irgendwie 30.000 Leute. So viel haben Cottbus ja nicht mal in 2 Spielen ins Stadion gepasst. Und das ist einfach eine Trainingseinheit. Das war für mich dann schon sehr schwierig am Anfang, ja. Und dann immer auf diesem höchsten Niveau trainieren, ja. Dann hockst du, spielst 4 gegen 4 mit Van Buyten, Groß und Lahm. Willst du ja nicht der Depp sein, dass die das Turnier verlieren, weil an wem wird's wohl liegen denn, ja. So,
ja. Ja, das glaube ich.
Hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass dann so gedacht wird? Nein, das redest du dir auch mehr ein, glaube ich, in dem Fall.
Ja, das habe ich mir in dem Moment mehr eingeredet, ja, weil, also ich wusste ja, was ich kann und so, aber ich musste trotzdem immer ans Limit gehen, natürlich, um nicht abzufallen, weil ich hatte ja nicht die Qualität, die dann Gomez hatte oder Olic, sag ich mal, die musste ich mir erst aneignen irgendwann. Mit einem Selbstverständnis mit 30 Jahren wäre ich natürlich anders dahin gekommen, aber so habe ich mich vielleicht am Ende auch ein Stück weit zu klein gemacht, zu oft vielleicht auch versteckt, zu selten Bälle gefordert, weil ich einfach ruhig bleiben wollte. Das war vielleicht auch ein Fehler dann im Nachhinein, ja.
Einen Namen hast du schon angesprochen, 4 gegen 4 gerade. Du bist da auf Toni getroffen in der Zeit, in dem Jahr. Wie sind da, das frage ich jetzt euch beide, eure Erinnerungen an diese Zeit miteinander als Teamkollegen?
Ich kannte ja Toni gar nicht, also nur klar aus dem Fernsehen, so wie der Fußballfan oder Kollege auch. Ich fand es krass, wie, weiß nicht, ob das dann von innen oder nur von außen kam, aber so wie selbstbewusst er schon war. Er hat natürlich schon eine andere Vita, der schon auch dann Leverkusen so performt und bei Bayern dann auch. Aber ich fand es immer krass. Ich fand es auch zum Beispiel auch Emre Can jetzt als Beispiel. Der war 17 Jahre alt, der hat 3 Bälle im Training verloren und sich trotzdem den 4. wiedergeholt. Und so war ich halt noch nicht. Und ich habe das immer so ein bisschen beneidet, so dieses Selbstbewusstsein zu haben. Ja, mein Toni war ein junger Spieler und war ja so anerkannt in der Mannschaft, aufgrund auch seiner Leistung und Qualität natürlich. Da war man schon ein bisschen neidisch auch, ja.
Ja, fand das andersrum immer sehr beeindruckend, weil Nils ja, glaube ich, also erstmal die Entscheidung von Nils zu Bayern zu gehen, Die fand ich sehr, sehr beeindruckend und mutig, weil Nils ja selbst gesagt hat, im Endeffekt ist es ja nicht so, dass er da mit 28, 29 hinkommt, wo er vorher von mir aus schon bei Gladbach, Leverkusen und Dortmund gespielt hat, sondern die Entscheidung aus Cottbus, aus der zweiten Liga dahin zu gehen, das zeigt eigentlich, auch wenn das so ein bisschen entgegen dem, was du erklärst oder wie du dann für dich gedacht hast, steht, eigentlich ja auch ein gutes Selbstbewusstsein, gutes Selbstvertrauen, dann den Schritt zu Bayern zu machen. Und ich finde, dass man von Anfang an gemerkt hat, dass du deine Rolle kennst. Und das ist ja immer so, dass jeder Spieler, das merke ich hier auch, wo man merkt und weiß, dass der irgendwie in jedem Training versucht, an die 100% ranzukommen, immer brutal akzeptiert ist in der Mannschaft und brutal anerkannt ist. Und das war bei Nils immer so. Es war auch total zu erkennen, welche Stärken Nils in der Box hat. Ich kann mich auch an ein, zwei Flankenübungen erinnern, wo auch der Gomez dann gesagt hat, wie der die Dinger mit dem Kopf reinschraubt, irgendwie Flugkopfbälle oder weiß ich was. Da hat er auch gesagt, das kann er nicht. Also das war immer schon zu erkennen. Und ich glaube, was Nils ja auch auszeichnet über seine gesamte Karriere ist, dass er immer das abgeliefert hat oder man immer in seinem Spiel gesehen hat, und das ging ja dann nachher bis Richtung Länderspiele, dass er ganz genau versteht, was er kann und was er nicht kann. Und dass er schlau genug war, sich dem anzupassen, finde ich. Also, dass er es immer verstanden hat, sich so zu bewegen, dass er mit seiner Cleverness eben dann an den Ball kommt oder dann den richtigen Schritt vorm Abwehrspieler macht. Er hat nie den Ball gefordert irgendwo in den Raum, weil er wusste, er läuft keinem weg.
Das hat Miro auch nicht gemacht.
Er hat sich nicht irgendwie als Stürmer da eingeschaltet, noch in der eigenen Hälfte, wo man sich auch nochmal einen Ball abholt oder weiß ich was, sondern hat immer ganz genau verstanden, irgendwie was von ihm gefordert wird und vor allem, was er kann und wo er vielleicht auch dann ein Tick smarter ist als die gegnerischen Verteidiger. Und das hat sich ja durchgezogen bis zum Ende, aber das hat man auch damals in München gesehen, wo natürlich logischerweise dann einfach, das hast du ja selbst gesagt, nee, das ist einfach die Konkurrenz, einfach dann natürlich brutal ist auf der Position und man ja eben auch weiß als Stürmer, wenn du mal kein gutes halbes Jahr hast, dann steht im Januar der nächste da, ne? Ja, das ist einfach so. Aber trotzdem hat es immer Spaß gemacht, weil es auch außerhalb vom Platz immer total angenehm war, also von meiner Seite aus.
Das war immer das größte Kompliment, dass ich mich in der Kabine sau wohl gefühlt habe, dass da keiner dabei war, was ich erwartet habe, dass da irgendein Idiot dabei ist. Ist ja manchmal so, ja, bei Topstars oder so, dass man sagt, oh, mit einem kannst du gar nicht oder so. Das war ja nie so. Also es war, die Akzeptanz habe ich immer von einem gespürt. Das lag dann eher an mir und an meinem vielleicht einer wenigen Erfahrung oder wenigen Selbstbewusstsein, dass da nicht viel mehr gereicht hat, plus die fehlende Qualität einfach da mit 20 Jahren aus der zweiten Liga kommst. Das war ja auch klar. Aber ich habe ja sozusagen eigentlich perfekt gemacht, also von der zweiten Liga ganz hoch und dann suchst du halt einen Verein, der zu dir passt, was ja dann damals auch mit Bremen der Fall war, und dann muss man sich auch selber einschätzen können, ja, also ich habe mich dann halt dort verbessert, um dann halt für eine Platz 8 bis 12 Mannschaft in dem Moment dann auch ein guter Spieler zu sein, und deswegen war es absolut richtig. Aber nochmal zum Thema Torschüsse, das war mal das beste Training bei Bayern München, Abschlusstraining bei Jupp Heynckes, war immer zum Schluss 10 Minuten Flanken, und das war natürlich mal geil, also das war so, ich wusste, in diesem Training muss ich mich anbieten, da muss ich alles reinwerfen, damit ich morgen Einwechslung kriege. Das war, da durfte er nur dreimal gewechselt werden. Und wenn natürlich dann auch Ayen, Ivica, Ulic und keine Ahnung noch wer draußen war, wusste ich ja schon immer, ja gut, also kannst du heute ganz genüsslich draußen
platzieren. Der dritte Spot vielleicht. Hoffentlich liegen wir zurück oder führen 4-0. Das sind immer so, genau, die zwei Möglichkeiten. Ne? Wenn du genau.
So sitzt du ja draußen als Stürmer, ist ja auch so.
Ja klar, ja, ist auch so. Ja. Drehen wir mal den Spieß um zur Saison 12-13, dann Richtung Bremen. Erst ausgeliehen, dann fest verpflichtet. Und ja, da war dann der andere hier in der Leitung. So, und jetzt kannst du wirklich auch die Wahrheit sagen, dass das der Unangenehme von uns beiden ist.
Hey, nee, ich würde hier gerne
weggehen. Du würdest das gerne?
Ja, Felix, wir haben uns eigentlich immer super verstanden, ne? Also, ja,
total.
Ich weiß, du warst noch dicker, so mit Miele und Bargi und alle, Philipp Alfred und so. Aber ich habe da gerne auch mit der Clique dann abgehangen. Und wie gesagt, da war ich dann auch schon wieder älter und akzeptierter. Und dann habe ich mich auch mehr getraut. Und dann hatte ich natürlich dann auch mehr Einfluss in der Mannschaft, dann, wenn man dann auch länger dabei war. Ja, es war schon eine Top-Zeit. Da war ich natürlich dann auch irgendwo Stammspieler, gerade im ersten Jahr. Das gibt dir natürlich auch viel mehr. Dann erhebst du auch eher mal das Wort in der Kabine oder erzählst mal mehr Dünnpfiff im Bus, als ich es bei Bayern gemacht hätte. Ja, da habe ich dann eher mal die Klappe gehalten. Und nee, also Ich versuche gerade irgendwie so ein paar witzige Anekdoten rauszusuchen, aber jetzt spontan fällt mir gar keine ein, aber ich habe also immer gerne Zeit miteinander verbracht, ja.
Ja, total, das kann ich auch bestätigen. Also ich erinnere mich auch an ein paar Kartenspielrunden im Keller von Nils zu Hause.
Stimmt.
Ne, vielleicht nicht ganz so wie bei Bayern die Einsätze, aber auch das waren immer schöne Momente, aber auch egal was war neben dem Platz, das ist scheiße labern auf den Auswärtsfahrten oder sonstiges, also das war immer schon wirklich sehr angenehm. Da haben wir schon auch eine gute Zeit gehabt. Auch auf dem Platz war es bei Bremen natürlich nicht mehr so, dass du da jetzt um Europa gespielt hast dann zu der Zeit. Aber ich glaube, der Verein an sich hat auch da zu uns beiden sehr gut gepasst. Von unserer Mentalität, von unserer Art und auch die Mannschaft. Also das war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, an die ich mich erinnere. Und wo ich mich auch dran erinnere, Nils, dass du zu der Zeit und ich glaube dann ja auch die Jahre danach ein Unikat war es für mich und bist. Ich meine, wir können das ja heute erzählen, weil du hast regelmäßig geraucht.
Ey, das habe ich schon zu Bayern-Zeiten, aber da muss ich jedes Mal irgendwo verstecken, ja? Oder
ja, das war meine Frage. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also erstmal muss ich ja sagen, das hat deine Fitness nie einen Abbruch getan. Du warst auch bei Laktattest. Laktatwerten waren immer top, warst immer oben dabei. Und dann wäre wirklich meine Frage, ob du das ja auch bei Bayern getraut hast.
Ja, logisch. Also, es hat keinen Abbruch getan. Ob Nationalmannschaft oder Bayern München oder irgendwo. Wir hatten damals.
Hast du auch bis zum Ende durchgezogen und rauchst immer noch?
Nein, ich habe aufgehört vor ein paar Jahren. Hast schon. Aufgehört. Hab's okay. Dann immer gelassen. Eigentlich auch Quatsch, ja. Zu Bayern-Zeiten so hast du dann irgendwie durchgezogen, wo du alles raus musst.
Ja, ist geil, nach dem Sport dann auch zu hören. Also,
nee, das war so mein kleines Laster. Nicht viel, aber so ein paar am Tag halt. Und nee, auch zu Bayern-Zeiten. Das war klar, am Anfang habe ich überlegt, oh, im Trainingslager versteckst du dich und wohin oder bei Nationalmannschaft willst du ja nicht irgendwie auffallen oder so. Da hast dann jedes Mal eine Badewanne, hast dann irgendwie diesen ekligen Vorhang vorgemacht und dann dich da in eine richtig eklig in die Wanne gehockt oder so. Da gab es schon ein paar witzige Anekdoten, ja. Und Toni, du kennst ja auch noch den Übersetzer von Takashi Osami, Kiyoshi, und der war auch dann damals Raucher und dann haben wir uns immer im Hotel immer verabredet und dann sind wir uns immer zu ihm, weil falls Feuermelde angeht, dann ist er schuld, sozusagen. Ja, aber es gibt nicht mehr viele. Es gibt nicht mehr viele. Die sterben aus, die Raucher. Die nehmen jetzt alles Snooze oder sowas, wenn, ja.
Ja, stimmt. Nee, aber das war auch zu der Zeit schon. Ich meine, 12, 13 war das schon sehr, sehr außergewöhnlich. Da habe ich kaum noch irgendwie jemanden dann auch im Nachhinein Mitspieler erlebt, die dann noch geraucht haben. Also zumindest.
Ja, also ich hatte auch einen absoluten Vielraucher in meiner Zeit. In Leverkusen, der aber auch immer marschiert ist ohne Ende. Nils, du wirst das wahrscheinlich wissen, ne?
Nee, was meinst du? Warte mal, jetzt muss ich überlegen.
Weiß ja, ob man das sagen darf.
Nee, das ist mir nach der Aufnahme.
Ja, ist aber jedenfalls auch, also hat deine Position gespielt, ist auch mal ordentlich marschiert.
Ah, okay, ja. Kies, Grüße an Kies. Ja, in dem Sinne.
Ich hab's weder dementiert noch bestätigt jetzt.
Ja, aber es wird weniger. Ja. Als ich bei jenen angefangen habe früher, da war das irgendwie noch gang und gäbe. Und dann wurde es immer weniger.
Ja, gut, dass du aufgehört hast, würde ich sagen. Das ist doch gut, dass du
auch eine Vorbildfunktion hier gut gemacht. Also gut, entweder aufhören oder nicht anfangen.
Ja, aber das war mir immer wichtig, zum Beispiel gerade auch, weil man die Vorbildfunktion hat. Ich habe nie in der Stadt oder irgendwie oder jetzt tagsüber irgendwo in der Nähe des Stadions, also ich wollte nie, dass Kinder mich sehen oder so, ja, weil du ja diese Vorbildfunktion hast. Das war aber auch gut für mich, dadurch habe ich echt weniger geraucht. Ich muss mich mal nach Hause quälen oder so.
Das ist sehr gut. Ja, gut, da haben wir das auch geklärt. Du bist im Januar 2015 nach Freiburg auf Leihbasis erstmal, ähnlich wie nach Bremen. Und jetzt kannst du mal kurz erzählen, wie dein Debüt da so ablief.
Das Debüt bei Freiburg, boah, das war pervers, ja.
Müsstest du dich dran erinnern.
Oh, weißt du, was das schönste Gefühl war? Es ist ja mal enttäuschend, wenn du irgendwie ersetzt wirst oder nicht mehr gebraucht wirst und dann musstest du ja von Bremen weggehen, gehst zur Konkurrenz und machst 3 Tore und Bremen hat erst danach gespielt und ich habe so gedacht, geil, ey, wenn die das jetzt lesen, so, weißt du, das ist ja dann trotzdem auch irgendwie unangenehm für die, die dich abgeben, dann auch noch zur Konkurrenz. Es war auch ein Stück weit Genugtuung in dem Moment. Ja, und sind wir wieder beim Thema Zweifler, ja, dann hast du ein paar Mal nicht getroffen.
Wäre es nur schöner gewesen, wenn es gegen Bremen gewesen wäre, wäre die Einzige gewesen.
Hätte auch nicht gejubelt. Nee, also es war Weltklasse, ich weiß noch.
Erst beim Dritten.
Wenn es auch egal ist, dann, ne?
Ja,
nee, aber sind wir wieder beim Thema Zweifler. Du hast dann, wurdest ausgetauscht oder weggeschickt, sag ich mal, ja, vom Hof gejagt, böse gesagt. Und das macht schon was mit einem, ja. Das war auch neu für mich, dass ich nicht mehr gewollt war. Und dann denkt man gleich so, oh Gott, jetzt gehst du in den Tabellenletzten, da spielst du auch nicht von Beginn an und so. Das war dann halt schon auch wie vom Kopf dann auch mal kurz schwer. Und dann mit einem Spiel siehst du auf einmal wieder, krass, du kannst es einfach noch, ja. Was man eigentlich weiß, aber man muss sich das doch irgendwie dann immer wieder auch beweisen selber. Und das war schon ein richtiger Drucklöser. Das war schon auch der Grund, dass ich dann auch so schnell natürlich so beliebt und akzeptiert wurde, dann auch in Freiburg.
Ja, mit Tore kann man sich beliebt hilft. Machen. Das hilft. Das stimmt. So, jetzt habe ich dir die Bühne gegeben, von deinem Debüt zu erzählen. Jetzt musst du aber auch sagen, wie die Saison zu Ende gegangen ist.
Ja, es war hart, es war hart. Gab viele bittere Momente, unnötige Punktverluste zum Ende der Saison. Und am letzten Spieltag sind wir echt in Hannover abgestiegen. Das war echt, ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut, aber da hat es mich echt getroffen, muss ich sagen. Also da habe ich dann wahrscheinlich dann zum ersten Mal so richtig gespürt, was mir der Verein schon bedeutet.
Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Freiburg, Abstieg oder Abstiegskampf.
Eine Woche
oder
so, vorher noch gegen Bayern gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob Toni mitgespielt hat, aber sag ich einfach nein. Und dann haben wir dann, ihr wart schon Meister, also mit Guardiola, die waren schon Meister.
Aber offensichtlich nicht.
Nee, da war Toni schon in Spanien, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ich dachte auch gerade.
Also, ja. Wann war das?
Nee, da war ich schon weg. 2015, ja. Da warst du weg.
Ja, und dann, sind wir in Hannover abgestiegen. Das war echt richtig krasse Nummer. Da habe ich noch, wir hatten eigentlich die beste Ausgangslage, aber Hamburg und Stuttgart haben beide gewonnen. Wir verloren und dann ging es halt runter in Liga 2.
Das ist wohl so, danach aber direkt der Wiederaufstieg. Und ja, die nächsten 8 Jahre bist du ja dann wirklich zur Freiburger Legende geworden. Rekordtorschütze, hast einen gewissen Joachim Löw abgelöst dort. Unzählige Tore, Joker-Tore sowieso, viele Spiele. Die Freiburger Zeit, wie würdest du die zusammenfassen? Ich fürchte, da wird jetzt kein negatives Wort bei rumkommen, soll es ja auch nicht. Die war schon sehr besonders, oder?
Ja, brutal. Also selbst die Abstiegssaison war für mich persönlich ja geil. Also ich hatte ja da wieder Erfolg zumindest, habe mich da wieder irgendwie zurück ins Rennen gebracht, auf Bundesliga-Niveau oder Bundesliga-Ebene. Aber habe dann in diesem Sommer gemerkt, dass es einfach krass zu mir passt, dieser Verein. Dass das auch, da kann ich mein Spiel spielen, da bin ich wertgeschätzt und dann kann ich auch gut performen. Und deswegen war ich dann echt glücklich, als ich gehört habe, die können die Ablöse zahlen, und dann habe ich für 4 Jahre unterschrieben. Die ging irgendwie ratzfatz vorbei und waren eigentlich immer von Erfolg geprägt. Also wir sind dann nie wieder abgestiegen und dann haben uns nach und nach immer nach oben gepirscht und immer wieder bessere Spieler verpflichtet, die ersten Nationalspieler geformt, mit Waldschmidt, Koch und so, wer dann alles kam. Und es war schon cool, diese Entwicklung irgendwie mitzuerleben. Und auch heute noch, ich habe es heute erst wieder gehört in Freiburg, wie jemand gesagt hat, damals, als du verlängert hast, trotz Abstieg und geblieben bist, das hat irgendwas mit dem Verein gemacht. Das ist echt das schönste Kompliment, was ich mal hören kann, dass man so immer noch ein Teil dieses Vereins ist, obwohl man da nicht mehr spielt, und dass man das mit dazu beigetragen hat, dass der Verein immer noch so erfolgreich ist, Natürlich jetzt nicht mehr ansatzweise wie Christian Streich, aber dann doch irgendwo lange mitgeholfen, dass wir immer die Klasse gehalten haben und uns peu à peu verbessern konnten und mittlerweile dann auch, geiles Stadion und Nationalspieler wieder gesagt und international dabei, das ist schon eine krasse Entwicklung. Und jetzt auch unter uns gesagt, so hierarchisch haben wir in der Bundesliga echt so ein paar Vereine auch überholt. Für früher war Freiburg so eine graue Maus, wenn man ehrlich ist. Ich habe da auch nie gerne gespielt. Ich denke mal, könnt ihr ein Lied von singen. Und jetzt hat sich echt
etabliert. Fand ich auch immer eklig, da noch im dreisamen Stadion.
Ne? Ja, da musst du nach Basel fliegen, dann da immer eklig. Eine Halbzeit berg hoch, eine berg runter. war jetzt nicht so geil. Aber wenn man da mal gelebt hat, schon sehr lebenswert.
Du hast eben ganz kurz angesprochen, da möchte ich einmal einhaken, Christian Streich, du hast vorhin ein, zwei Momente schon mit ihm geteilt, quasi so auf der Bank während des Spiels, aber das ist ja, glaube ich, viel zu wenig beschrieben. Ich meine, du hast jetzt ewig mit ihm zusammengearbeitet, wir hatten ihn hier auch schon im Podcast als Gast, was auch großen Spaß gemacht hat. Und da konnte man eine Idee bekommen, wie er mit euch umgegangen ist und dass es vor allem anders ist und man bekommt vor allem auch eine Idee davon, warum er so gut zu Freiburg passt und vielleicht auch selbst aus eigenem Verständnis vielleicht die eine oder andere Station auch mit der Art, mit der er es angeht, vielleicht auch meiden würde und vielleicht auch sogar zu Recht meiden würde, weil es woanders vielleicht einfach anders läuft. Sag doch mal aus deiner Spielersicht, was ihn so einzigartig macht, weil ich glaube, dass er einzigartig ist. Steht außer Frage.
Ja, sehr besonderer Trainer. Ich glaube, viele hören ihn gerne zu. Ich kenne keinen Trainer, von dem man so viel Pressekonferenzen hört. Ich höre mir nie eine an, aber meine Kumpels, alle hören die sich jedes Mal an, weil er auch seine Reichweite klug nutzt, weil er kluge Sachen anspricht, weil er Menschenfänger ist. Das habe ich im ersten Telefonat schon gespürt. Ja, ich hatte keinen Bock, nach Freiburg zu wechseln, aber er hat in einer Stunde mich so überredet und so heiß gemacht mit ehrlichen, authentischen Worten. Jetzt nicht von wegen, du bist der neue Topstürmer und der Topverdiener, sondern was er auch dann vielleicht an mir verbessern will, wo er noch Potenzial sieht, einfach so auf Augenhöhe, sehr ehrlich, und der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht, ist der akribischste Arbeiter, also wirklich, ich kenne niemanden, der auch so clever interagiert, auch zum Beispiel in Halbzeiten, manchmal liegst du 3-0 hinten und denkst, jetzt flippt er wahrscheinlich wieder aus, aber nee, genau in dem Moment ist er dann eher vielleicht der ruhige Vertreter, also weiß dann auch sehr klug, mit seinen Emotionen umzugehen, so emotional er auch trotzdem ist, ich glaube, manchmal würde er sich gerne auch vielleicht eher bremsen auf der Bank, aber die Mannschaft braucht das. Die Mannschaft braucht die Energie von außen, die braucht, dass er da draußen durchdreht auch manchmal und dann diesen Schub gibt, ja, weil wenn er mal ein bisschen antriebsloser ist, weil er halt irgendwie auch dann vielleicht eine schlechte Woche hatte oder krank ist, dann irgendwie spielt die Mannschaft auch schlechter. Also wir brauchen das richtig von außen, diesen Input. Es ist wirklich ein Leben am Limit als Spieler. Also ich sage immer, ja. Er hat zwar ganz oft zu mir gesagt, wenn ich ihn getroffen habe, du Nils, wenn du mal Dienstag oder Donnerstag mal einmal rausgehen willst, mal aus dem Training mal ein Training weglässt, kein Problem. Aber wenn ich es dann weggelassen habe, hat er gesagt, was ist? Also eigentlich wollte es dann doch nicht. Also es ist sehr fordernd auch. Also da hast du jetzt als Ü30-Spieler jetzt nicht den großen Vorteil oder so, wie ich das von früher kannte. Mhm. Du musst dann genauso marschieren. Die Erwartungshaltung ist dann auch da. Was ich auch gut finde, ist, er ist keiner, der sich irgendwie dann versteckt und dann die jungen Spieler kritisiert oder irgendeiner, der kein Deutsch sprechen kann, sondern er nimmt auch gerne uns, ja, Christian Günther, Flecken, Höfler, Petersen, die er dann auch zur Schnecke mal machen kann sozusagen, dann lässt er uns da nicht raus. Ja, also er interessiert sich wahnsinnig fürs Private, er kennt, also meine Mutter, meine Oma, die kennt die mit Vornamen und fragt, Mensch, wie geht's denn der Oma, und die hat doch da Probleme gehabt, und also der merkt sich auch sehr viel, ist da sehr empathisch, interessiert sich auch mal für die Familienväter, wie es zu Hause läuft, ob man da vielleicht einen Input kriegen kann, warum vielleicht der eine oder andere vielleicht mit der Leistung gerade zu kämpfen hat, und also ich würde auch nicht mit ihm tauschen wollen, also in seiner Haut zu stecken ist glaube ich auch anstrengend, weil Tag und Nacht ist er glaube ich nur mit dem SC, mit der Mannschaft, was kann er tun, was kann er verbessern, was jetzt das Beste für die Mannschaft, und auch mit seiner Erfahrung gibt er trotzdem auch wahnsinnig viel weiter. Das heißt, die Leine wird immer lockerer, weil er weiß, er kann sich auf Typen wie Höfler, Günther und Co. verlassen. Mhm. Die treffen gute Entscheidungen. Wenn die auch mal sagen, du Trainer, wir brauchen jetzt mal einen Tag mehr frei oder so, dann ist das nicht so dieses was, obwohl wir vielleicht zweimal verloren haben, sondern sagt, okay, ich vertraue euch, dann machen wir das. Aber dann will ich auch was kriegen am Wochenende, und das ist ein sehr, sehr fairer Austausch. Und ich habe, wie gesagt, von den 8 Jahren gefühlt 6 Jahre auf der Bank gesessen und habe trotzdem gut über ihn. Das ist ja schon das größte Kompliment, ja, obwohl man nicht viel gespielt hat. Ich war manchmal stinksauer, dass ich nicht gespielt habe. Und dann holt er dich ins Büro und dann habe ich so gedacht, jetzt teile ich ihn aus, jetzt sage ich meine Meinung. Und dann nimmt er aber sehr, sehr clever auch das Feuer gleich raus. Ja, das zeigt das Verständnis, sagt schon mit dem ersten Satz, du, ich weiß, wie es in dir aussieht, aber, und er macht das sehr, sehr gut. Ja, dass er auch mit einem 18-jährigen No-Name spricht, dass er nicht im Kader ist, jede Woche. Ja, andere Trainer würden sagen, ich rede gar nicht mehr mit dem, der weiß das schon, aber es tut ihm immer noch leid, und dieses Menschliche ist schon besonders.
Ja, ich glaube, sonst geht es auch nicht so lange, ne? Über so einen langen Zeitraum, und dass du auch wirklich das Gefühl hast, dass die Mannschaft auch für den da durchs Feuer geht, ne? Der an der Seitenlinie steht. Das hast du ja nicht immer und nicht bei jedem Club, und das Gefühl hat man irgendwie schon dort, muss man sagen, und ich glaube auch nur so ist es möglich. Du hast es ja vorhin gesagt, dass Freiburg über die Jahre mit weniger Möglichkeiten andere Vereine einfach überholt hat, mit einer gewissen Konstanz, mit einer gewissen Geschlossenheit, und dazu gehört natürlich auch irgendwie eine Konstanz auf der Trainerposition, weil die Gegenbeispiele gibt es genug, ne?
Ja, hol das Maximum aus allen raus, ja. Ich meine, der Anspruch wird immer höher, und wenn ich ja trotzdem immer die Startelf sehe, dann spielt dann halt ein Gulde, den du aus Karlsruhe geholt hast, ein Makengo, der aus der Jugend spielt, ein Höfler, der in Aue ausgeliehen war, ein Kübler aus Sandhausen, Höhler aus Sandhausen, und die spielen die alle international und so. Also das ist schon eine Qualität, aus diesen Spielern irgendwie Euroleague-Spieler zu machen.
Total.
Und das
total.
Ist schon aller Ehren wert, muss ich sagen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir ständig fertige Spieler gekriegt haben. Und diese Entwicklungen zu beobachten, ja, auch Spieler wie Süjünschi oder so, als sie kamen, als sie gegangen sind, was es für andere Spieler trotzdem dann auch waren, wie schnell er sie besser gemacht hat. Auch ich muss sagen, ich hatte auch gute Trainer, ja, mit Heinke Schaaf und Co. Ja. Und dann hat er dich trotzdem noch taktisch nochmal auf ein ganz anderes Level gehievt.
Grüße gehen raus an Christian Streich. Ja, auch genug der lieben Worte, Christian, ne? Das kriegt er oft genug. Also das reicht jetzt. Ich wollte noch mal gerne dann auf dein Hollywood-reifes Ende in Freiburg zurückkommen, auf dein letztes Spiel. Einwechslung, 70. Minute. Tor, Joker-Tor, 75. Minute. Änderung an diesen Tag, nicht nur an das Spiel an sich und dass es auch noch mal wieder so perfekt gepasst hat mit dem Tor, aber einfach die Emotionen, die Gefühle, wenn du dieses Kapitel in deinem Leben beendest. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Oh, es war ein krasser, Moment, auch nochmal alles aufzusaugen. Es ging schon die ganze Woche los, so letztes Abschlusstraining, letztes Mal Balldienst ausschießen, letztes Mal öffentliches Training. Es wurde alles dann irgendwann zum letzten Mal. Und dann bist du das letzte Mal ins Stadion gefahren, hast du das Gefühl, zum letzten Mal siehst du irgendwie Leute mit deinem Trikot rumrennen, dein Name wird nochmal gerufen, halt öfter als sonst. Dann wirst du da verabschiedet. Ja. Aber ich konnte es gar nicht so aufsaugen. Das ging dann irgendwie so schnell. Du hast ja auch eine bestimmte Erwartung natürlich manchmal, ja, auch wenn du es dann aber kleinredest und sagst, ach nö, mal schauen und so, aber klar, wenn du irgendwie 8 Jahre da performt hast, dann hast du schon Hoffnung, dass dann vielleicht ein paar mehr Leute dann irgendwie deinen Namen rufen oder das Trikot tragen. Ja, und dann, ich habe ja gar nicht mehr mit dem sportlichen Erfolg gerechnet, ja, also, dass da irgendwie noch ein Tor passiert. Ich habe mich schon gefreut, dass er mich vor Gregoritsch einwechselt, obwohl es um die Champions League Quali ging, dass er dann in dem Moment trotzdem auch diese Entscheidung trifft und sagt, nee, also ich glaube daran, dass es heute echt passen könnte und dann passt es halt auch noch. Und das Geilste war natürlich so diese Emotion, also meine Frau, Familie, Freunde, alle dort nochmal, alle angereist, um da dabei zu sein, dass ich denen nochmal was mitgeben konnte, die auch jahrelang irgendwie immer unterstützt haben. Und das ganze Publikum ist irgendwie bis 23:30 noch im Stadion geblieben, keiner wollte nach Hause. Nach jedem Tor sind irgendwie alle Mitspieler zu mir und gesagt, ey, du hast es so verdient und so. Das war schon eine coole Wertschätzung, muss ich sagen, in dem Moment. Ja. Aber ich mag so diese Emotionen, Wehmut nicht. Deswegen gucke ich mir echt ungern auch so diese Bilder von damals noch an, so schön das auch ist, weil es mich auch irgendwie trotzdem traurig stimmt. Nach dem zweiten Tor, das ja dann nicht gegeben wurde, habe ich echt kurz gedacht, ey, ich kann mir nicht aufhören. Es geht ja doch noch. Ganz Saison nichts getroffen und dann machst du einen Doppelpack in 10 Minuten. Ja, aber war dann doch nur eins.
Sollte vielleicht so sein. Guter Abschluss. Nils, einen kleinen Tick zurück. 2 Länderspiele stehen zu Buche. Ja. Debüt 2. Juni. 2018, kurz vor der WM. Dann aber doch nicht zur WM gefahren. Im Nachhinein vielleicht besser so, dass man vorweggenommen. Trotzdem in dem Moment große Enttäuschung gewesen oder hast du, also damit rechnen muss man wahrscheinlich sowieso oder es im Hinterkopf haben. Du hast ja vorhin gesagt, bist ja auch gerne dann mal am Zweifeln, aber trotzdem dann im Moment, wenn man schon, sag ich mal, die Tür geöffnet bekommt, da erstmal im vorläufigen Kader ist und dann nicht, trotzdem eine Enttäuschung, oder?
Ja, ich würde es als kleine Enttäuschung betiteln, weil ich es irgendwie realistisch eingeschätzt habe und gewusst habe, okay, die 5 Namen werden auf der Liste stehen und davon wird es 4 treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du vielleicht dabei bist. Mhm. Hatte die Hoffnung, vielleicht so ein bisschen als Joker, ja, durch dieses Joker-Dasein vielleicht mitreisen
total,
zu können.
Total.
Das hätte dann vielleicht auch Sinn gemacht. Deswegen hat er ja damals auch Sandro oder so rausgestrichen und mich mitgenommen sozusagen, weil er gesagt hat, diese Komponente könnte passen. Dann hatte ich nicht ganz so viel Glück in diesem Länderspiel gegen Österreich. Da haben wir irgendwie nicht gut gespielt. Das war dann auch mit 2-stündiger Verzögerung wegen Starkregens. Und das war, ja gut, ist jetzt keine Ausredensuche, aber es lief einfach nicht perfekt, das Spiel. Ja, wenn du natürlich irgendwie einen machst, dann muss er dich fast mitnehmen. Mhm. Und das war dann aber für mich okay. Also ich habe das, klar, ich hätte es voll gerne gemacht, hätte so eine WM. Ich meine, wer kann diese Erfahrung, also kriegen nicht viele Spieler mal mit im Leben, so ein Turnier mitzuspielen. Wäre schon cool gewesen. Und böse gesagt war ich jetzt auch nicht böse, dass ihr nicht weit gekommen seid, sonst wäre es schon nochmal krass enttäuschender gewesen, da nicht dabei sein zu können. Und
ja, ja, klar. Also die 2014 gestrichen wurden, ja, denen geht's schlechter.
Bitter. Ja, 100%. Die müssen wir mal im Podcast holen und das fragen, mal ehrlich. Ja, mit dem Lügendetektor. Nee, aber ich bin mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren trotzdem, weil ich war so stolz, ich habe mal alle in das Spiel gemacht. Das war irgendwie für mich, das, also fand ich schon klar, richtig geil, muss ich sagen. Ich meine, du hast ja einige mehr auf dem Buckel, aber so das erste schon, war schon ein geiles Gefühl.
Kommen auch noch ein paar dazu jetzt so. Ja, auch keine mehr gedacht.
Mir wird ein Leben lang im Kicker gratuliert zum Geburtstag. Und ich krieg das Magazin. Ja, ich habe 2 Tickets im Jahr.
Ja, siehst du? Ja, ich auch. Mehr krieg ich auch nicht. Ich habe mir welche gekauft. Habe ich jetzt ja einfach nur aus der Not, weil ich Tickets brauchte, jetzt mich entschieden, dass ich die dann einfach spiele, die EM. So krieg ich mehr.
So. Ja, machst du clever.
Dafür hast du aber ein anderes Turnier gespielt oder warst zumindest auch die ganze Zeit dabei. Das war Rio 2016, Olympia. Auch das war sehr knapp, auch am Ende wahrscheinlich enttäuschend, aber vielleicht ein bisschen allgemein zu dem Turnier. Was hat dir das bedeutet? Und wie war es vor Ort, Olympia dabei zu sein? Das habe ich zum Beispiel nie mitgemacht. Und
ja. Ich weiß noch, ich war in Amerika.
Habe ich was verpasst?
Ja, hast du schon. Ich weiß ja nicht, was man bei der WM oder EM erlebt, aber Olympia war schon geil. Kommst natürlich auch in ein cooles Land, hast natürlich auch noch privat, wäre jetzt vielleicht nicht nach Brasilien gereist und so, siehst du mal was anderes. Dann auch da am Flughafen anzukommen in Rio und dann gehst du auf dieser Athletenbahn, wo nur die Athleten laufen dürfen. Und da kommen ja nicht nur die besten Fußballer der Welt zusammen, sondern halt irgendwie, nicht nur, also U23 natürlich, aber die besten Athleten, einfach Sportler. Und das war schon geil, dann, dass wir so weit gekommen sind, dass wir nochmal ins olympische Dorf konnten. Ein paar Tage, dass man da in diese riesen Mensa konnte, den die ganzen Weltstars gesehen hat von, keine Ahnung, Usain Bolt, Karabatic, wie die alle hießen. Man ist ja dann auch irgendwie ein Fanboy in dem Moment, wenn du am liebsten ein Foto machen, aber hast dann manchmal gelassen. Ja, das war schon ein geiler Einblick, muss ich sagen. Wir waren auch eine geile Truppe. Also da hat echt Horst Rubisch eine geile Truppe zusammengestellt. Hat richtig Bock gemacht mit den Jungs. Gute Jungs dabei gewesen. Gute Mannschaft auch im Nachhinein. Dann vielleicht doch nicht verwunderlich, dass wir es so weit gebracht haben, auch mit Glück. Ja, und das war natürlich dann auch Horst Rubisch, muss man da danken, ne, mit seiner Menschenfängerart, dass er da irgendwie uns so gut durchs Turnier geführt hat. Ja, das war jetzt nicht viel mit Vorbereitung oder irgendwas, sondern 2 Tage vorher getroffen, losgeflogen und dann ging es schon direkt los. Ja, coole Erfahrung. Als die Anfrage kam, dachte ich schon so, krass, okay, also Olympia sagt mir jetzt gar nichts so. Mhm. Dieser Schreich fand es jetzt auch nicht so geil, wenn ich da die ganze Vorbereitung fehle. Aber dann, wenn du natürlich 2-3 Mal drüber nachgedacht hast und dann ein paar Stunden mit Kumpels telefoniert hast und Familien, war natürlich so dieses, klar, also wenn ich schon so die Chance habe, ein Deutschland-Trikot zu tragen, richtig geil.
Klar.
Und hat sich allemal gelohnt. Ich glaube, dann ein paar Jahre später haben sich alle drum gerissen, damit zu fliegen, hatte ich das Gefühl. Also es hätten dann schon auch gerne ein paar mehr gemacht.
Ja, ich meine, jetzt ist ja, glaube ich, jetzt wieder, ne? Jetzt im Sommer.
Aber Deutschland ist nicht dabei. Ja.
Relativ. In Deutschland nicht dabei. Frauen. Nee, aber ich habe auch gelesen, ob zum Beispiel so ein Mbappé oder so will da eventuell mitspielen und so. Also von der Popularität ist das anscheinend ein bisschen gestiegen, weil man immer so, also so war immer mein Denken, dass jetzt Olympia, so wie du gesagt hast, eher so für andere Sportarten das Größte ist und weniger Fußball. Aber auch die, die alle da dabei waren jetzt, so wie jetzt auch du bestätigst, ist das ja schon irgendwie eine coole Erfahrung und vor allem da sind ja auch dann viele dabei, die wahrscheinlich die Erfahrung von der Fußball-EM oder WM eben nicht machen und so ist es ja irgendwie auf einem anderen Wege eine coole Chance, auch ein großes Turnier zu spielen. Ne?
Ja, richtig geil. Auch so eine olympische Medaille zu Hause irgendwie, es hat schon was. Also das ist natürlich das Gute bei so einem Turnier, vielleicht rede ich jetzt auch ein bisschen schön, weil ich den Elfmeter verschossen habe, aber da geht es irgendwie nur darum, eine Medaille zu holen. Irgendwie, das ist schon so ein bisschen das Nonplusultra bei Olympia. Ich glaube, wenn du so ein WM oder EM-Finale...
Ja, jetzt sag nicht noch, dabei sein ist alles.
Aber so WM oder EM-Finale verschießt, glaube ich, bleibt das mehr hängen in der Geschichte.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja.
Und so kam ich wenigstens in die Neymar-Doku.
Ja. Ja, hat er auch was gebraucht.
Er kennt mich, glaube ich.
Er redet nur gut von dir.
Ja, Nils, wir haben es ja gesagt, du bist Rekord-Joker. Und da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Du hast es vorhin gesagt, auch eine gewisse Vorbereitung, eine gewisse Einstellung, ein gewisses, eine gewisse Toleranz auch an Enttäuschung, weil man wird ja jetzt nicht von Haus aus Joker oder spielt erstmal gerne nicht. Das ist ja, glaube ich, nicht der Fall. Was war da so ein bisschen dein Geheimnis, dass du es doch so konstant geschafft hast, später als alle anderen reinzukommen ins Spiel und dann trotzdem deinen Stempel da aufzudrücken und einfach in diese 1-2 Situationen, mehr gibt's ja dann meistens nicht in der Zeit, die so gut zu nutzen?
Ja, ist wahrscheinlich schon die positive Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, ne? Am Anfang hat's schon immer weh getan, wenn der Trainer ohne dich in der Startelf die Chance auf den Sieg einfach höher einschätzt. Ja, diese ganzen Begleiterscheinungen, ne? Du bist dann irgendwie nicht mit dem, so im Tunnel, in der Besprechung spielst du keine Rolle, im Training spielst du in der A-Mannschaft keine Rolle. Das macht schon immer was mit dir. Das war immer eine große Enttäuschung, ja. Das kannst du nicht schönreden. Dann wird dein Name nicht laut gerufen, dann machst dich da irgendwie warm in der Halbzeit, hoffst, dass du immer reinkommst, bist so abhängig, dass dann irgendwie, wie er es letzte Woche gesagt hat, dass dein Trikot irgendwie hochgehalten wird. Ja, das war schon nervig. Aber als ich das dann ein paar Mal gemacht habe und dann halt diesen Erfolg hatte, habe ich dann irgendwie das für mich so ein bisschen gefunden, diese Rolle. Und dann habe ich dann irgendwie erst mit der Erfahrung, die ich dann gemacht habe, erstmal rausgekriegt, wie wichtig die Rolle des Einwechselspielers sind, wie viele Spiele auf unserem Niveau, auf dem wir uns bewegen, halt auch irgendwie ab der 70. auch oft erst entschieden werden. Und habe mich da sehr wohl gefühlt in der Rolle. Das war dann auch unangenehm manchmal für die Jungs, die vor mir 70 Minuten irgendwie gebüffelt haben. Und ich habe dann irgendwie die Lorbeeren eingeheimst. Das war schon auch nicht so leicht für die Jungs jedes Mal, weil die gedacht haben, es geht doch nicht. Also es kann ja auch nicht jedes Mal so klappen. Und ich konnte es auch nicht wirklich erklären, ja, dass es dann immer so hingehauen hat. Aber ich glaube schon, dass dann viel einfach im Kopf entschieden wurde, dass ich das dann irgendwann angenommen habe, dass Christian Streich das auch gut vermittelt hat, immer wieder mir, dass ich so positiv aggressiv war, ja, und jetzt nicht so ein Abfuck-Modus war und gesagt habe, ey, kein Bock, jetzt zeige ich mal richtig, dass ich genervt bin, jetzt laufe ich mal ganz langsam zur Bank, sondern ich wollte für mich immer, also auch der Mannschaft und dem Publikum signalisieren, ich bin da, das ist jetzt mein Job, ja, ich bin Profi und das wird jetzt von mir erwartet und ich glaube, diese Arbeitseinstellung war so ein bisschen das Credo einfach, dass ich das...
Trotzdem brauchst du ja irgendwie eine brutale Ruhe oder auch vor allem eine brutale Effektivität, ne, weil du weißt ja, du kriegst nur ein, maximal 2 in dieser Zeit, manchmal auch gar nicht und berührst 3 Bälle und dann ist Abpfiff, ne, also du musst ja trotzdem was mitbringen, sag ich mal, was viele nicht haben. Also, wo du genau weißt, ich krieg nur eine Chance. Mhm. Und in welcher Frequenz du diese Chancen dann genutzt hast, ist ja trotzdem schon so speziell. Ist das wirklich dann nur, weil du sagst, okay, das hat so oft geklappt und das gibt mir irgendwie diese Ruhe, warum soll es nicht beim nächsten Mal wieder mal beim ersten klappen? Oder gibt's da irgendwas anderes, wie du dich darauf vorbereitet hast, dass du wirklich auch im Training dann zum Beispiel jeden Ball einfach nimmst, als wär's der letzte oder nochmal anders das mental angehst, weil du weißt, okay, wenn ich den Ball bekomme, die Chance, dann ist halt meist 85. Minute und nicht 5. Wo du sagst, ja komm, da kommt schon noch einer. Das stelle ich mir halt echt schwer vor.
Ja, grundsätzlich muss man sich ja irgendwie auch mal selbst einschätzen können. Und ich wusste mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war jetzt nicht der Schnellste oder der jetzt an einem vorbeigelaufen ist. Deswegen war immer schon meine Stärke, diesen Fokus zu haben, ja, mich darauf zu konzentrieren. Erster Kontakt, zweiter Kontakt, mehr brauchte ich ja nie. Ich glaube, ich habe, glaube ich, kein Tor in der Karriere geschossen, wo ich 3 Kontakte oder mehr gebraucht habe, weil ich mal wusste, ich muss halt schnell abschließen. Und hab dann so diese Intuition und ich hatte immer schon einen Plan in meinem Leben. Also ich wusste immer schon, aus der Position schieße ich immer mit links ins kurze Eck oder, also ich musste nicht viel nachdenken, deswegen hatte ich schon immer diese Ruhe in mir. Mhm. Und wahrscheinlich hast du die in 20 Minuten noch mehr in dir, weil du dann diesen Fokus nur in diese 20 Minuten legst. Wir kennen es alle irgendwie, dann, wenn du 90 Minuten spielst, spielst du vielleicht dann auch ein bisschen mal, ach, da geh jetzt mal nicht auf den Torwart und lauf den jetzt nicht nach, sparst vielleicht hier und da die Kraft und so konnte ich immer alles in diese 20 Minuten reinlegen. Ich war echt, ihr kennt selber, wenn man eingewechselt wird, ich war jedes Mal stehen K.O., ja. Also die Leute haben immer gedacht, krass, was machst du dich anders warm, dass es immer so gut klappt? Ich war trotzdem jedes Mal übersäuert. Aber irgendwie hast du irgendwie einen über die Linie geschoben und dann hieß es immer, boah, der perfekte Einwechselspieler. Aber ich war trotzdem immer übersäuert. Also ich habe auch jedes Mal zum Fitnesstrainer gesagt, dass ich noch Läufe machen muss, ja. Weil ich stehe in K.O. nach 20 Minuten Vollspeed. Aber geschenkt wurde dir nichts, ja. Aber ich habe dann wirklich alles in diese 20 Minuten reingelegt, ja.
Also die nächste Frage übrigens, wahrscheinlich, also ob du dich mit dieser Stärke eben auch um die eine oder andere Startelf-Nominierung gebracht hast, weil die Trainer natürlich auch irgendwie wussten, okay, du bist eben in der Lage dazu, auch die 20 Minuten zu nutzen und der andere jetzt vielleicht nicht, deswegen lasse ich dem halt erst die ersten 70 und den die 20, ist wahrscheinlich am Ende auch mit Ja zu beurteilen, ne? Also ich, weil diese Stärke, die du hast in den letzten 20, die hättest du ja rein von der Qualität her auch in den ersten 20, weil vielleicht der Sturmkonkurrent das umgekehrt nicht hat, wirst du wahrscheinlich teilweise auch deswegen manchmal nicht gespielt haben, oder?
Ja, 100%. Das hat mich wirklich viele Einsätze gekostet, viele Spielersatztrainings, viele Prämien.
Minuten zumindest, mehr als genau. Minuten, ja.
Nee, aber irgendwann habe ich es ja auch gerne gemacht und dann war es ja auch dann auch irgendwann geil, so dann so dieses Alleinstellungsmerkmal zu haben, ja, dass man dann auch auswärts auch oder natürlich besonders in Heimspielen gemerkt hat, das Publikum kriegt jetzt irgendwie nochmal einen Input. Bei der Einwechslung merkst du irgendwie, mit der eigenen Mannschaft passiert vielleicht nochmal was, dieses Stück Hoffnung oder ist ja einer, der kann nochmal was treffen. Auch beim Gegner hast du irgendwie das Gefühl gehabt, der hat dann auch irgendwann mal Respekt gehabt, nachdem du halt ein paar Joker-Tore schon erzielt hattest. War immer ein geiles Gefühl, dann rumzulaufen und dieses Gefühl dann auch irgendwie einzuatmen, zu inhalieren. Ja, aber das sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt auch der Grund, warum ich dann für irgendwas stand, bekannt bin, warum ich vielleicht auch heute in eurem Podcast bin oder so. Man hatte halt dieses Alleinstellungsmerkmal. Man war der Joker, der die meisten Einwechseltore, ich habe 89 Bundesliga-Tore, ja, das haben 500 Leute schon geschafft so, aber da warst du halt dann in irgendeiner Statistik vorne und das war natürlich clever, dann dass ich das für mich entdeckt habe.
Das hast du clever umgesetzt.
Ja, ja, ja. Aber jetzt mit 5 Einwechslungen und so, wenn ich die ganzen Mokokos und so sehe, da gibt's einige Konkurrenten und die Tets dieser Welt. Mal gucken, wann man da eingeholt wird.
Ja, aber da bist du dann auch so, du sagst, oh, dem gönne ich das oder hoffst du inständig, dass dein Rekord bleibt?
Der soll bleiben, der Rekord, ja.
das kannst du glauben, das sind jeweils 2 angesprochene Spieler, die, wenn sie nicht in den nächsten 2 Jahren plötzlich Stammspieler werden, spielen die nicht mehr in der Bundesliga. Da brauchst du keine Angst haben.
Haben wir die Sorge erledigt. Aber wir fragen auch deswegen jetzt, weil die EM steht ja vor der Tür und keine Sorge, wir fragen jetzt nicht, ob du auch nochmal zum Comeback kommst. Aber wen siehst du denn zum einen für dich so als Stürmer Nummer 1 und wo erkennst du jemanden, der auch so diese Joker-Qualitäten mitbringt?
Ja, ich glaube, da weiche ich jetzt nicht ab von den anderen großen Meinungen, ja. Du hast ja einfach auch begrenzte Stürmeranzahl. Es gibt halt nicht so viele leider in Deutschland. Ja. Das ist aber auch am Ende dann auch Lückes, ja, Niklas Füllkrugs Glück, muss man auch sagen, ja, dass dann halt nicht dieses auf dem Level von Lewandowski und Kane sozusagen in Deutschland hier rumrennen und er hat es super gemacht, hat es total verdient, diese Position 1 dann auch vorne. Deswegen wird auch kein Weg, glaube ich, am Anfang an ihm vorbeiführen. Da muss er natürlich auch liefern, das ist mir auch bewusst. Ansonsten hast du halt einen Undorf jetzt gerade dahinter, der dann auch performt. der trotzdem jetzt auch nicht unangefochtener Stammspieler auch gerade in Stuttgart ist oder so, ja. Aber der, ich finde immer, es, du hast gerade ein paar Spieler, die haben halt gerade einen krassen Lauf und das ist manchmal viel wichtiger, ja, dass du dann irgendwie Spieler hast, die Selbstbewusstsein mitbringen, die Frische mitbringen, die gute Laune mitbringen und ein gutes Momentum. Und da gehört Dennis Undorf auf jeden Fall dazu. Ja. Und die zwei werden wahrscheinlich schon dann auch für die Stürmerposition dastehen. Ansonsten hilft mir gerne, wenn ich da noch erwähnen könnte oder wenn, wo ich mein Urteil gegen zu abgeben könnte.
Ja, du hattest, glaube ich, mal irgendwo auch, habe ich mal gesehen, den Maximilian Bayer von Hoffenheim erwähnt.
Sehr spannender Spieler.
Der ja auch in den letzten Wochen wieder getroffen hat. Also da sind wir gespannt. Ja.
Unbekümmertheit ist Weltklasse. Ja.
Kai kann das auch spielen, ne? Ich glaube, Kai spielt das bei Arsenal viel in letzter Zeit. Schon auch vorne drin. Macht auch, glaube ich, viele Tore im Moment.
Da war doch jetzt Linksverteidiger bei euch da.
Da war ich noch nicht da. Da gab es noch keinen. Das war vor Tonis Zeit. aber so wie ich las, hat Arteta eine andere Idee gehabt. Und trifft da, glaube ich, aktuell auch ganz gut.
Ja, muss man auch sagen. Ja, logisch. Ja.
Aber trotzdem so auch ganz allgemein nochmal auch zur EM. Wie schätzt du da die Chancen ein? Sind sie jetzt vielleicht mit Tonis Comeback eher gestiegen oder gesunken? Wie ist da so deine Meinung?
Ja, gestiegen. Wenn die Entscheidungsträger das wollen, dann wird das ja absolut Sinn machen. Ich bin ja so ein lebensbejahender Mensch, Deutschland-Fan, bin da wirklich ganz fanatisch und freue mich auf die EM. Ich glaube, dass wir klar eine machbare Gruppe haben, die man immer nicht unterschätzen sollte, logisch. Aber wenn du die überstehst, willst du trotzdem nicht mal gegen Deutschland spielen, schon gar nicht im eigenen Land. Und dann musst du dich halt in so einem kleinen Flow spielen. Ja, also man hat jetzt, glaube ich, zwei Länderspiele noch, wo man sich so ein bisschen nochmal trifft und so. Aber ansonsten, ich habe noch nie eine EM oder WM, wie gesagt, gespielt, nur mal Olympia. Aber es wird schon viel dann auch übers Team entschieden, dass du da gute Jungs dabei hast, dass du da einfach so als Team in so einen Flow kommst, weil die Qualität ist ja da. Also es geht dann eher darum, um Leichtigkeit, diese Lockerheit, die du dir aber nicht einfach erzwingen kannst. Die kannst du auch nicht schönreden, das muss dann einfach so dann auch ein bisschen kommen. Ja.
Wir sind gespannt, wir werden das ja auch verfolgen.
Ich bin echt gespannt. Toni, ne? Ja. Ich kann jetzt auch keinen Top-Favoriten leicht benennen oder so. Also.
Ja, stimmt.
Ja, wenn ich einen Top-Favoriten nennen müsste, dann würde ich auf jeden Fall Richtung Frankreich und England gehen. Das sind für mich die beiden Top-Favoriten.
Frankreich hast du ja immer gleich im Kopf, logisch.
Ja. Finde auch England sehr, sehr gut. Fand auch England, dass sie jetzt bei der WM schon fast, zumindest in diesem Spiel, zu Unrecht an Frankreich gescheitert waren. In Katar, da war England meiner. Also England und Frankreich stehen für mich so ein bisschen über dem Rest, muss ich zugeben. Aber logischerweise kann immer viel passieren bei einem Turnier.
Das ist richtig. Wir werden es, wie gesagt, beobachten. Nils, wir haben letzte Woche dich angekündigt und haben da auch gleichzeitig dann mal aufgerufen, wer denn noch so eine Frage an dich hat von unseren Hörern und Hörerinnen, der kann sie gerne schicken und stellen. Da sind viele gekommen und wir haben mal drei rausgesucht zum Ende dieser Folge, wo du jetzt nochmal dich stellen musst als
gerne
geschätzter Fußballer, auch von unseren Hörern, da kamen wirklich viele Fragen. Also, die kommt von Simon. Hallo zusammen. Bei dem Titel der aktuellen Folge, Bankgeheimnis, also er meint die letzte Woche, habe ich mich schon auf Nils gefreut. Er hat mir in Köln das bisher geilste Auswärtsspiel beschert. Schnee, verspäteter Anpfiff, 3-0 Rückstand nach 15 Minuten und dann 2 Elfmeter für Freiburg in der Nachspielzeit und ein 3-4 Auswärtssieg. So, jetzt kommt noch die Frage. Da sich das Trainerkarussell beim SC vermutlich ordentlich drehen wird, was wird deine neue Rolle beim SC? Da du in deinem Buch schreibst, dass die Rolle des Trainers nicht in Frage kommt, bezweifle ich, dass es ein Trainerposten wird. Wäre aber vielleicht der mögliche frei werdende Posten von Julian Schuster etwas als Verbindungsperson zwischen Nachwuchs und Profibereich. Also Nils, wie sieht deine Zukunft aus?
Ja, also den Job von Julian Schuster, glaube ich, der kommt für mich jetzt nicht in Frage. So gut er ihn auch gemacht hat. Ich glaube, dass er jetzt auch irgendwann mal wahrscheinlich eine Mannschaft übernehmen wird. Der Posten dann vielleicht auch. Also ja, es gibt ein Karussell da wahrscheinlich irgendwann. Bin selber gespannt, wie lange auch Christian Streich noch weitermacht. Also das ist dann auch immer das Thema gerade rund um ganz Freiburg und Umgebung. Nee, aber ich sehe mich dann eher im Managementbereich. Mache jetzt auch im Sommer ein Präsenzstudium im Thema Sportmanagement, einfach um da auch wieder breiter aufgestellt zu sein. Wir haben da echt spannende Leute mit Jochen Seyer, Oliver Leki, Clemens Hartenbach, fähige Menschen, hinter denen ich gerne lernen möchte. Und dann muss ich auch mal schauen, was dann vielleicht am Ende mir auch liegt, wo man sich sieht, welche Posten es gibt. Also der Verein wächst und wächst ja auch, das ist schon krass. Und dann könnte ich mir das gut vorstellen, dann oberhalb der Katakomben tätig zu sein.
Die nächste Frage, die kommt, ich mal eine noch selbst noch rausgesucht, hier vom Chris aus Kassel. Hi Toni, hi Felix, hi Nils, wie geht's euch? Gut, fantastisch. Ich hoffe doch hervorragend, ja. Ich lebe seit einiger Zeit vegan und habe dein Buch gelesen und erfahren, dass dir die vegane Ernährung auch geholfen hat. Du kamst über deine Frau an die vegane Ernährung. Warum lebt sie vegan und lebst du immer noch vegan? Mir liegt das Ziel wohl am Herzen. Hast du mittlerweile eine ähnliche Überzeugung? Toni und Felix, habt ihr Veganer in der Familie oder im Freundeskreis? Toni, in Spanien wird ja viel Fleisch gegessen. Wird das Thema veganer Ernährung in Spanien ähnlich gelebt wie in Deutschland? Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Sollte doch nur an Nils Fragen stellen. Die haben sich wieder, nehmen sich da raus schon wieder die Leute.
Die habt ihr doch ausgesucht.
Ja, das stimmt.
Seid ihr doch schuld.
Naja, die Hörer haben uns nicht ausgesucht.
Ja, ich fange einfach mal an. Ja, meine Frau hat mich zur veganen Ernährung gebracht. Ich habe immer viel ausprobiert. Ich habe ja auch irgendwann mal in irgendeiner anderen Folge mal gehört, dass Toni mal irgendwie ein halbes Jahr auf Zucker verzichten will.
Wollte. Ist er noch dabei? Ja,
bin ich dabei.
Ja. Und ich glaube, wir Fußballer, klar, wir sind immer am Perfektionieren und Ausprobieren. Ich habe auch mal glutenfrei probiert und auch mal ganz Zuckerverzicht. Mhm. Dann auch mal vegan ausprobiert und irgendwie hängen geblieben. Also ich bin jetzt nicht der, dafür einsteht und überall die Werbetrommel rührt und sagt, das ist richtig, überhaupt nicht, Gottes Willen. Also soll jeder seinen Weg finden irgendwo. Aber ich bin dann irgendwie da halt einfach irgendwie hängen geblieben. Und dann gehst du irgendwie am Buffet vorbei, im Auswärtsspielhotel, wo es geiles Fleisch oder so gibt, aber du guckst dann irgendwie gar nicht mehr hin. Das ist dann einfach wie verboten sozusagen. Und ja, früher war ich dann irgendwie der fleischessende Raucher und jetzt bin ich irgendwie der gesunde Veganer. Keine Ahnung, also ich bin dann irgendwie da hängen geblieben. Aber ja.
Aber hast du zumindest in deiner aktiven Zeit, hast du irgendwelche Veränderungen gemerkt? Also jetzt bei den verschiedensten Sachen, die du ausprobiert hast, egal ob vegan oder glutenfrei oder so, hast du irgendwas gemerkt?
Ja, also beim Vegan war es schon so, ich mache das immer eigentlich gar nicht so dieses, ja, schaut mal alle her, hat sich was verändert, aber...
Nee, darum geht's gar nicht, aber es ist nur Interesse halber.
Ja, also so. Aber diese Regeneration nach dem Spiel, so, also die war schon extrem, dass ich dann irgendwie schneller wieder fit war. Also ich habe eine sehr, sehr gute Regeneration irgendwie danach gehabt, das habe ich schon für mich so gespürt. Wahrscheinlich, weil man auch allgemein bewusster und gesünder lebt, ja, also das ergibt sich dann automatisch, dass dann irgendwie viele Sachen wegfallen, die auch irgendwo vielleicht auch ungesund sind. Ja, es war eigentlich immer nur im Sommer auf Mallorca mit der Mannschaft schwer, dann da irgendwie was Veganes zu finden. Ansonsten in Freiburg ist es schon ganz grün.
Wurde jetzt nicht so drauf geachtet, ne?
Oder das Bier war vegan, ja.
Und wie war es Weihnachten bei der Familie? War das leicht? Oder ist das leicht?
Ist schwierig, ja, weil für die Oma ist ja auch Kassler an der Suppe vegan eigentlich. Das ist so ein Stückchen Fleisch. Aber sie geben schon sehr viel Mühe, muss ich sagen. Und für die Oma macht man auch mal eine Ausnahme, wenn sie dann halt irgendwie Kartoffelsalat mit Mayo gemacht hat, dann habe ich ihn trotzdem gegessen. Hat auch geil geschmeckt. Dann.
Ja, siehst du, Oma kann man nichts ablehnen.
Ja, ja, das ist das Problem. Felix, möchtest du das noch beantworten?
Ja, ich hatte ja mal so eine 3 Wochen vegane Phase, ne? Aber das ist so, das war, glaube ich, zu kurz, um da irgendwie zu merken, was das gebracht hat. Aber ja, ich kann Nils da nur zustimmen. Also da muss jeder seinen Weg finden. Deine Phase da mit den halben Jahr Süßigkeiten frei, das verstehe ich nicht. Aber auch gut, auch das akzeptiere ich. Und deswegen habe ich da jetzt keine Erfahrungsberichte. Ich muss schon sagen, dass ich auf Fleisch nicht verzichte, aber es deutlich reduziert habe. Das kann ich schon sagen. Und das fühlt sich auch schon ganz gut an. Nie komplett verzichtet.
Ziemlich oft.
Aber schon da, wo man vielleicht früher 3-4 Mal die Woche Fleisch gegessen hat, ist es jetzt vielleicht 2-3 Mal im Monat.
Ehrlich?
Ja.
2-3 Mal im Monat, ehrlich?
Ja.
Ja, das ist mein, also wenn man das als Laster bezeichnen kann, dann ist das wirklich, also ich bin da sehr spanisch angehaucht mittlerweile, also ich esse bestimmt 5-6 Mal die Woche Fleisch, also wirklich, also eigentlich fast jeden Tag Fleisch. Und ja, das ist irgendwie so drin, ne? Also Jessie ist Vegetarierin mittlerweile, früher nicht, aber ist da wirklich von viel Fleisch auf wirklich 0,0, hat mich dazu aber nicht bekommen. Obwohl ich ein wirklich, würde ich aus Überzeugung sagen, ein wirklich sehr, sehr tierfreundlicher Mensch bin, ist das irgendwie sehr schwer rauszubekommen. Deswegen habe ich jetzt erstmal mit den Süßigkeiten begonnen. Und da muss ich aber sagen, ist schon so ein bisschen der Effekt mittlerweile, also wir sind ja jetzt schon im März, das mache ich ja seit dem 1. Januar, der Effekt, den Nils mit dem Fleisch beschrieben hat. Also es liegt dann logischerweise in einem Haushalt mit 3 Kindern, gibt's halt da, liegt's halt immer irgendwo rum. Aber mittlerweile gehe ich da echt entspannt vorbei, ohne große Probleme. Also ich habe mich echt dran gewöhnt. Natürlich hätte ich Bock mal auf ein geiles Eis oder so, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, aber es tut jetzt nicht mehr so weh, sagen wir mal so.
Du hast 2 Cheat-Tage, du hast 2 Geburtstage irgendwie, oder, angesprochen?
Ja, genau, also ja, von den Kindern, weil da kann ich natürlich den Geburtstagskuchen nicht.
Aber
nicht
einem gehst du ja schon aus dem Weg.
Einem gehe ich aus dem Weg, ja genau, das ist nämlich der 26. März, da habe ich ein unverhofftes Testspiel reinbekommen gegen Holland. Jetzt noch im März. Ja, das sind so die 2 Tage, da kann ich jetzt natürlich, wenn es da einen Geburtstagskuchen gibt von meinem Sohn, da kann ich jetzt natürlich sagen, nein, ja, esse ich nicht. Dafür hänge ich den hinten dran dann. Also das ist dann der 1. und 2. Juni ist dann auch noch tabu. Also dass ich wirklich das halbe Jahr durchziehe.
Aber nochmal zum Thema Fleisch, ist natürlich auch, also wenn du halt im Profibusiness unterwegs bist, da gibt's halt auch so geiles Fleisch, ne? Also
ja,
wenn ich an meine Nationalmannschaftszeit denke oder so, oder ihr bei Madrid dann vorm Spiel, nach dem Spiel, da gibt's ja immer auch, und dann ist es auch echt schwierig wahrscheinlich zu verzichten, ja?
Ja, ist auch so. Also ist halt auch echt gut. Also Spanien ist auch tatsächlich, wird ja auch in der Frage angesprochen, ist halt wirklich auch ein sehr fleischhaltiges Land.
Ja.
Also hier ist eigentlich, also hier werden eher die Beilagen komplett weggelassen. Also hier wird eher dann irgendwie, weiß ich, die Kartoffeln, Nudeln, Reis, was auch immer weggelassen, aber das Fleisch, der Schinken, Jamon, ist immer dabei.
Jamon, Iberico. Also, wenn ich nie nach Spanien gewechselt, würde ich jeden Tag Gemüsepaella essen müssen wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, das kommt man, da kommt man schwer dran vorbei hier.
So, wir machen noch eine zum Abschluss und dann hast du es auch schon geschafft, Nils. Die kommt von Reik, natürlich zum Abschluss aus Sachsen-Anhalt. Wie wir alle wissen, kommt Nils aus Wernigerode, der wunderschönen Stadt im Harz. Meine Frage, ist es richtig, dass du, Nils, beim DFB-Stützpunkt in Sachsen-Anhalt durchgefallen bist, weil du zu langsam gewesen sein solltest?
Also ja, also es gab ja früher, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, diese Landesauswahlen für Sachsen-Anhalt, habe ich,
ich
nie gespielt, wurde ich nie nominiert. Ich glaube immer, weil ich da auch zu langsam war oder weil ich nie beim großen Club war, jetzt Magdeburg oder Halle. Ich war aber auch langsam, das stimmt schon. Könnte ein Grund gewesen sein, aber ja, ich war aber nie böse.
Einer von vielen.
Es gab ja diese Turniere immer in Duisburg und überall und so, da war ich irgendwie nie dabei. Ja.
Wobei Bad Blankenburg.
Ja, Bad Blankenburg, stimmt, gab's auch, ja. Nee, aber da habe ich echt nie mitgespielt bei diesen Turnieren, deswegen war ich halt wahrscheinlich auch immer schnell aussortiert. Also ich weiß, einmal durften wir mitspielen, da durften wir mit so einer zusammengewürfelten Truppe aus Sachsen-Anhalt gegen die Landesauswahl Sachsen-Anhalt spielen. Da habe ich Rechtsverteidiger gespielt. Ja, also spätestens da habe ich mich dann, glaube ich, dann rauskatapultiert selber. Aber hatte jetzt nicht die besten Erinnerungen an diese Zeit, das stimmt schon.
Aber das ist doch schon mal auch trotzdem ein gutes Schlusswort. Das ist ja auch für alle jungen Leute, die uns hier zuhören und denken, man kriegt mal hier einen Rückschlag und wird da mal nicht nominiert oder ausgewählt. Man kann es trotzdem packen, man kann Rekordjoker werden, man kann Freiburger Legende werden, man kann Nationalspieler werden. Und das bist du alles geworden, Nils. Und wir sind sehr dankbar, dass du diese Zeit hier hattest für uns heute. Es hat uns sehr gefreut. Und es hat großen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir beide, Nils, wir sehen uns nämlich schon am Donnerstag wieder bei unserem RTL. Da sitzen wir zusammen in der Matchday Show. Also hier nochmal ein kleiner TV-Tipp.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Ein kleiner TV-Tipp an der Stelle. Und wie wir hören, schaltet auch Toni ein.
Ja, natürlich. Das würde ich sagen. Mensch, was haben wir da?
Europa League. Die Freiburger. Nils kommentiert Freiburg. Ja. Das Rückspiel in West Ham.
Ich kommentiere jede Aktion und Reaktion von Christian Streich.
Okay. Felix, du hast das Hinspiel gemacht, ne?
Nee, ich hab da, ja, das war ja letztes Mal.
Du warst da auch schon, ne? Ach ja, macht doch, was ihr wollt.
RTL Plus, Leute.
Donnerstag ist nicht Toni sein Tag. Das ist
Regenerationstag.
Dienstag, Mittwoch bist du dran.
Das ist der einzigste Tag, hast vor keinen Fußball gehört. Alles klar, Nils, vielen Dank, ne? Mach ganz liebe Grüße und
ich danke euch, geil, dass ihr dabei sein durfte.
Wir sehen uns, denke ich, auf der Fußballreise irgendwo.
Ich drücke euch die Daumen.
Nils, mach's gut, ciao.
Danke, ciao.
Danke euch, mach's gut, ciao.
Ja, das war die Folge mit Nils Petersen, die hat uns großen Spaß gemacht und es geht weiter mit Gästen. Uns erwartet ein neuer Gast nächste Woche. Und zwar jemand, Felix, mit dem du wieder zusammengespielt hast. Da sind ja hier Wochen für dich ausgerichtet. Robert Andrich, Nationalspieler, wird bei uns sein, Felix. Da freust du dich, wa? Also ich mich auch, selbstverständlich.
Da freue ich mich sehr, ja. Nationalspieler, ich hoffe bald deutscher Meister. Das habe ich ja schon angekündigt, dass Leverkusen deutscher Meister wird. Und was ich auch hoffe, Toni, ist, dass ihr am selben Ort aufnehmt, nämlich in Frankfurt bei der Nationalmannschaft. Ich meine, die Nominierung ist am Donnerstag. Und wenn da alles gut läuft, dann befindet ihr euch am gleichen Ort. Und
das wäre ein Fest.
Das wäre wunderbar. Und dann wäre ich, ja, du sagst, dann wäre ich sehr glücklich. Das wäre so meine Traum, Doppel-6 am Mikro hier zu haben nächste Woche. Das ist schon mal schön und ich hoffe, ihr seid am selben Ort. Und dann würde ich sagen, schickt ihr auch wieder gerne Fragen an lupen@studio-bummens.de für Rob, an Rob. Das lesen wir dann wieder vor, ausgewählt, und da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, das wird eine schöne Folge. Spaßig, witzig und ja, speziell. Lasst euch überraschen.
Ja.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.